bla bla. Menschen und Orte, Freizeit und Kultur, Traditionen und Innovationen. Seit über 12 Jahren präsentiert das Himmelblau-Magazin die Schokoladenseiten Oberbayerns und Tirols. In Form seiner brillanten Reportagen zeigt Himmelblau, warum sich das Leben in alpenländischen Gefilden so heimelig anfühlt. Doch der Platz ist begrenzt in so einem Heft und die Welt drumherum so reich an Geschichten. Darum haben wir dieses Spin-off ins Leben gerufen. Himmelblabla, der Podcast zum Magazin. Quasi Sahnehäubchen, Aperitif, Vor- und Nachspeise zugleich. Ja, ein herzliches Willkommen, liebe HörerInnen des Himmelblabla-Podcast, hier zu unserer 28. Folge. Christian, kannst du das glauben? Es sind schon 28 Folgen. Mein Name ist Katie und mir gegenüber und schräg gegenüber sitzen heute zwei Personen. Zu einer kommen wir gleich, doch erstmal begrüße ich in altbewährter Manier und wie in den letzten 27 Malen davor den wunderbaren Christian Topel. Christian Topel, oder soll ich besser Herr von und zu Knaller Texte sagen, ist nicht nur Mitbegründer des Himmelblau-Magazins, sondern auch Herrchen der süßesten Hundedame des Planeten Erde, Penny Lane. Wenn ich hier zweiwöchentlich den Herrn Topel vorstelle, dann fallen auch die Bezeichnungen Copywriter und Autor. Und da, ja, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, da wollen wir heute mal genauer hinblicken, würde ich sagen. Ja? Ich zitiere. Ich texte und konzeptioniere crossmedial und genial. Knallertexte für kleine und mittelständische Unternehmen. Freelance Copywriting mit Rums. Quelle LinkedIn. Herr Topel kümmert sich also unter dem Namen Knallertexte um Websites, Imagebroschüren, Social Media, Mailings, Anzeigen und Slogans. Nicht umsonst trägt unser Podcast die Subline der einzige Podcast mit Plappergeist. Ob wir wohl heute ergründen werden, welche dieser vielen Tätigkeiten Herrn Topel, a.k.a. Knallertexte, am meisten Freude bringen? Wir werden sehen. Liebe Himmelblabla-Gemeinde, begrüßen Sie mit mir den König der kreativen Claims und der kurzen, knackigen Knallertexte, Christian Topel.
Einen wunderschönen spätguten Nachmittag. Ich wollte mich fast schon beschweren, dass keine Alliterationen kommen.
Niemals.
Niemals würdest du mir ohne. Das antun, dass mir das Herz brechen.
Ja, das wollen wir nicht.
Liebe Freunde des guten Geschmacks, Anno Domini 2010 hat nicht nur der isländische Vulkan Eyjafjallajökull den europäischen Flugverkehr lahmgelegt. Während die Sportfreunde stiller ihre Achtung Schrödinger Song zugleich beliebteste wie unbeliebteste Fußballstadienhymne trällerten, nein. In diesem fernen Jahr hat auch die unvergleichliche Katrin Faber die Mauern des Gymnasiums in Bruckmühl hinter sich gelassen, um an der Städtischen Berufsschule für Medienberufe in München das Handwerk einer Kauffrau für Marketingkommunikation zu erlernen. Beruflich folgte eine spannender Slalom an der Spitze diverser Marketingabteilungen. Darunter ein auf die Pflege der männlichen Bartpracht spezialisiertes Unternehmen, dem wir sehr dankbar sind für Frau Fabers Anstellung, denn in diesem Rahmen kreuzten sich erstmals unsere Wege. Sie hat einer Online-Collaboration-Software zum Erfolg verholfen, einem weltweit führenden Spezialdistributor für Steckverbinder und elektromechanische Bauelemente, einem deutschlandweit tätigen Netzwerk aus regionalen Jobportalen, einem Unternehmen, das sich der Digitalisierung von Spezialtiefbauunternehmen widmet und natürlich dem schönsten Heimatmagazin Südostoberbayerns. Das sind wir. Heute ist Katrin Faber nicht nur Frontfrau der Rockband Mulberry Sky, sondern auch Fütterfrau für Schlafmützenkätzchen Luna und natürlich Marketingmanagerin eines auf die Implementierung von Oracle ERP-Lösungen spezialisierten Unternehmens. Bestimmt erklärt sie uns gleich, was zur Hölle ERP bedeutet und warum sie auf der Firmenwebsite anscheinend mit einem unsichtbaren Wasserball jongliert. Herzlich willkommen, liebe Katie, klär mich und unsere liebe Gästin auf.
Kein Kommentar. Hä, ich kann doch nicht jonglieren.
Doch, mit einem unsichtbaren Ball.
Nein, pass auf, da habe ich einen unsichtbaren Fisch gefangen. Dieses Bild meinst du?
Du bist aus dem Hechtkalender.
Ja.
Den haben sie rausretuschiert.
Den Tipp gebe ich bei jedem Fotoshooting, das wir für irgendwelche Webseiten machen oder für irgendwelche Imagebroschüren oder so. Es sieht schön aus, wenn man was mit den Händen macht oder was auch in der Hand hält, wie ein Stift oder so. Aber wenn du eine Geste machst, ja genau, eine Kippe, dann mach sie groß. Erzähl uns von dem Fisch, den du gefangen hast.
Da merkt man den Bühnenberuf.
Genau. Hi Christian.
Hi Katie.
Ja, aber jetzt haben wir uns hier so riesig angekündigt.
Bombastisch.
Bombastisch. Und wir sind aber heute nicht allein. Und deswegen...
Wir sind zu dreien.
Wir haben heute eine wunderbare Gästin am Start, die liebe Marcella.
Kriege ich auch so eine elaborierte Einleitung?
Die kriegen nur wir beide.
Das machen wir jedes Mal. Das ist so ein bisschen weird. Das ist so eine kleine Challenge zwischen uns beiden.
Wer mehr Honig.
Wer mehr
und
Honig.
Und des anderen
Mäulchens.
Mund.
Schmieren kann, genau.
Wie wir schon gerade eben im internen Gespräch gesagt haben, habe ich die liebe Marcella kennengelernt, weil sie einmal die Freude hatte, um nicht irre zu sagen, auf dem Cover eines Magazins gewesen zu sein. Und zwar, das war das erste, mit dem Himmelblau nach München gegangen ist.
Wow.
Mhm. Und deswegen sitzt sie auf dem Cover total entzückend auf einem Koffer und trampt quasi nach München.
In einer ultra kurzen Shorts.
Ah, das Bild kenne ich.
Okay, aber das Outfit hast du dir selbst ausgesucht,
das gell?
Nicht, dass wir.
Ist ja erstmal nichts dagegen zu sagen, würde
ja,
ich mal
natürlich.
Sagen.
Magst du dich selbst ganz kurz vorstellen?
Aber natürlich. Mein Name ist Marcella. Ich bin Innenarchitektin und habe ein Innenarchitekturbüro in München. Habe aber ganz lange in Rosenheim gewohnt, daher kennen auch wir beide uns.
Mhm.
Eine ganze Dekade habe ich dort verbracht, inklusive Studium. Und dann bin ich 2018 nach München übergesiedelt. 2 Jahre nach meinem München-Cover sozusagen.
Ja, das hat einfach die Türen geöffnet, muss man sagen.
Absolut. Ich dachte mir, mein kleines Schild kommt mit, ich ziehe um.
Nice.
Keine Lust mehr auf Rosenheim. Nee, tatsächlich bin ich über Umwege dort gelandet. Ich hatte nie vor, nach München zu ziehen. Jetzt wohne ich da, habe ich ein Büro da mit Mitarbeiterinnen fast ausschließlich. Und,
das ist gescheiter.
Ja. Der Quotenmann ist auch dabei, der macht die Fotos. Aber sonst ein reines Damenbüro. Und ja, wir machen schöne Innenarchitektur für alle.
Sehr
alle,
cool.
Die es wollen.
Vielleicht verraten wir direkt mal, um was es heute in unserer Folge geht, denn wir sprechen heute über Berufe. Und ich glaube, es ist momentan eine ganz spannende Zeit, weil es ist wieder Ausbildungsbeginn. Viele beginnen auch gerade Studiengänge und so weiter, beziehungsweise sind vielleicht schon auch mittendrin im ersten Semester und so weiter. Und es ist ganz spannend, da einfach auch mal drüber zu sinnieren, wie man selber zum eigenen Beruf vielleicht gekommen ist, was man vielleicht schon auch für Umwege gegangen ist oder auch nicht. Also viele wissen ja sofort irgendwie von klein auf, was sie gerne machen möchten. Einige tun sich da vielleicht ein bisschen schwerer und schwenken nochmal komplett um oder manche schwenken dann im Alter nochmal komplett um. Who knows? Also heute geht's einfach um das kunterbunte Leben im Berufsleben. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir uns da gegenseitig alle so erzählen.
An den Kopf werfen.
Bam. Sag mal, vielleicht erste Frage erstmal an dich, Christian. Wolltest du schon immer das machen, was du jetzt gerade machst?
Das wollte ich tatsächlich schon immer machen, ja. Ich habe jetzt zwar nicht mehr meine Mami gefragt, ob ich irgendwann mal als kleiner Bub irgendwas Seltsames geäußert habe.
Mhm.
Lokomotivführer oder Astronaut. Glaube aber nicht.
Feuerwehrmann.
Also, Feuerwehrmann. Das habe ich tatsächlich immer geguckt. Nachmittags. Diese Trickfilmserie. Grisou.
Ach so.
In meiner Generation war das ein Trickfilm. Drache, der Feuerwehrmann werden wollte.
Und hatte
ich bin
der...
ja 2 Jahre älter als du.
Nee, ich kenne das auch noch. Ja.
Aber nee, also seit ich mir da vernünftige Gedanken drüber mache, musste es was mit Schreiben sein.
War das bei dir auch so, Marcella?
Überhaupt nicht.
Nee?
Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, macht es eigentlich nur Sinn, was
aha,
ich tue.
Cool.
Mein Opa war Raumausstatter, meine Oma hat, also die hatten ein Geschäft zusammen, meine Oma hat genäht für ihn, also ganze Vorhänge, Kissen und Geschichte. Und mein Vater ist Anwalt für Bau- und Architektenrecht.
Spannend.
Also es macht irgendwo total Sinn. Damals dachte ich, Eventmanagement ist super geil. meine Mutter war da anderer Meinung. Ich war in Kanada und habe Au-pair gemacht, bin wiedergekommen. Und dann haben mich meine Eltern quasi an den Tisch zitiert und meinten, wir gehen morgen zu Dorothee Beck. Und ich so, wer zum Teufel ist das denn? Das hört sich ja wie eine Psychologin.
Ja. Mir geht's gut.
Ich so, hey, ist alles gut? Und meine Mutter so, nee. Also Eventmanagement, das sieht sie überhaupt nicht bei mir. Mhm. Die macht Berufscoachings. Mhm. Aber nicht, du gehst quasi einmal hin und lässt dir erzählen, du machst jetzt einen Test, wie beim Arbeitsamt, und danach kommt raus, du wirst Lokomotivführer, weil du kannst dich so gut orientieren. Also es ist tatsächlich ein Prozess gewesen über ein halbes Jahr mit IQ-Tests, mit Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung. Wer bist du, was kannst du, was tust du, was machst du? Also relativ intensiv, irgendwie ein, zwei Mal die Woche war ich da.
Krass.
Mhm. Super geil. Also wirklich top,
also war
top
schon auch
Frau.
Interessant für dich und du hast dich nicht gegängelt gefühlt.
Wie alt warst du da? Kurze Zwischenfrage.
Da war ich, wie alt war ich da? 20? Mhm. Ja, doch, 20. Mhm. War super geil. Also man lernt sehr viel über sich selber, auch so kurzfristige Ziele, langfristige Ziele, mittelprächtige Ziele, also so dieses eigentlich, was du dein Leben lang brauchst, um irgendwie weiterzukommen, gab sie mir mit. Mhm. Also ich kann sie nur wärmstens ans Herz legen. Mhm. Werbung. und am Ende war dann entweder Lehramt oder Innenarchitektur.
Mhm. Ja, hört sich total ähnlich an.
Ja, aber tatsächlich, also mir liegt beides. Ich bringe auch gerne Menschen Wissen bei. Mhm. Habe ich jetzt, also war auch mal in der Lehre und habe das Programm unterrichtet, was wir auch im Büro benutzen, an der Hochschule Bibrach am Samstagmorgen um 6 Uhr. So
Gott,
war's.
Morgen.
Kommen alle pünktlich, alle motiviert, nicht.
Nein.
Aber ja, tatsächlich gebe ich das Wissen oder mein Wissen mit bestem Wissen und Gewissen, ja auch an meine Mitarbeiterinnen weiter. Mhm. Deswegen ist es eigentlich so eine ganz gute Kombi mittlerweile.
Sehr schön. Das heißt, du hast dich aber dann einfach für den Studiengang Innenarchitektur entschieden.
Mhm.
Und bis heute nicht bereut.
Nee, es war auch ganz witzig. Ich habe damals in einem Fitnessstudio gearbeitet und mir wurde von Frau Beck aufgetragen, ich soll mich doch mal mit Menschen unterhalten, die bereits Innenarchitektur studiert haben. Mhm. Und damals war es ja mit Datenschutz noch nicht so ganz so drastisch. Und dann bin ich an den Computer gegangen von dem Fitnessstudio und habe gefiltert, wer ist denn Innenarchitekt?
Geil.
Und habe dann die Menschen angelabert, wenn sie eingecheckt haben. Ich so, Moment, du bist doch Innenarchitekt. Und dann alle so, ja. Wo hast denn du studiert? Also ich komme aus Stuttgart.
Ach ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ich wollte gerade sagen, hört man vielleicht minimal.
Sehr sympathisch, aber ich mag das.
Ja, und einer, das werde ich nie vergessen, der hat zu mir gesagt, also er hat in Stuttgart studiert, könnte er es aber nochmal machen, würde er nach Rosenheim gehen,
okay.
Weil das ist die beste Ausbildung, die du bekommen kannst in dem Bereich. Und ich habe mich an diversen anderen Hochschulen beworben, aber für mich war nicht klar, wenn ich da genommen werde, dann können mich die anderen mal. Mhm. War dann auch so, ich wurde dann genommen und bin dann auch zu den anderen gar nicht mehr hingegangen, weil ich wusste, da will ich hin, dann gehe ich da auch hin.
Sehr cool.
Ja.
Meine Schwester hat auch Innenarchitektur in Rosenheim studiert. Ich benutze das Boomer-Wort des Jahres 2025. Sie ist Baujahr 1985. Und ist momentan in Elternzeit, aber super spannender Studiengang einfach, weil es total praktisch auch angelegt war, zumindest damals das, was ich mitbekommen habe als kleine Katie. Ich durfte da mithelfen, Modelle zu bauen mit so kleinen Holzelementen und kleine Menschen dann auf die Modelle kleben und so weiter. Also es war total cool, mich hat das total fasziniert, was
ja,
ich gemacht
das fand hab. Ich immer ätzend. Ich
hättest du mich gebraucht.
Ja, deswegen ein Team jetzt.
Ja. Nee, ich wollte immer die großen Sachen bauen. Also ich habe mich dann auch auf Möbeldesign im Studium eher,
geil.
Kann man das schon sagen, spezialisiert. Und da durfte man dann auch die größeren Modelle bauen und nicht nur diese kleinen Fietzelsachen, wo ich nicht so viel Geduld für habe.
Okay.
Also eher dann in der Werkstatt schweißen und an den Maschinen sein und nicht nur so Modellbau-Gedöns, wo du überall nur Kleber an den Händen hast.
Was würdest du sagen, macht dir an deinem Job am meisten Spaß?
Baustelle.
Baustelle.
Und ja, also ich habe es heute zu Kunden gesagt, ich hatte heute ein Erstgespräch und ich habe gesagt, der Anfang und das Ende finde ich super geil, wenn du Leute kennenlernst. Also ich will ja alles über dich wissen. Mhm. Ich sage immer, man muss sich nackig machen, dass ich verstehe, wer bist du, was brauchst du und wie können wir dir helfen. Weil man geht ja mit zu einem Innenarchitekt mit einer Problemstellung. Und aus diesen ganzen Infos rauszufiltern, was ist das Beste für dich und deine Neubau, Altbausanierung, Bürofläche, Gastro, was auch immer. Also wie können wir dir helfen? Und das dann auch noch in eine ästhetische Hülle packen. Und diesen Prozess am Anfang, also diesen Entwurfsprozess, dann Ausführungsplanung und Vergabe, ich meine, das macht auch Spaß, weil du dir überlegen musst, wie setze ich das Ganze jetzt um, was ich mir irgendwie in meinem Hirn zusammengesponnen habe. Und dann aber Baustelle liebe ich, wenn der Abbruch kommt und du einfach erstmal alles raushaust.
Kennst du die Serie auf D-Max? Die Fixer Upper oder wie das
ja,
heißt?
Ja, klar.
Abrisstag, geilster Tag.
Ja, aber jetzt sind es drei. Jetzt ist das, jetzt muss was mit dem Geschlecht zu tun haben.
Was?
Ab drei ist es für mich wissenschaftlich valide.
Drei was?
Meine Liebste zu Hause guckt auch diese Serie mit einer Vorliebe.
Ja,
ist geil. Wobei ich es nicht mehr gucke, weil tatsächlich solche Serien so ein bisschen den Berufsstand kaputt machen, in Anführungszeichen.
Wobei ich glaube, man darf Amerika nicht mit uns vergleichen.
Also Haus gleich spackst.
Ja. Das
Two by fours.
Ja. Ist so. Ja. Die bauen ja alles aus Pappe. Ja. Ist krass. Aber trotzdem coole Serie, um sich so ein bisschen...
Ja, also für die Berieselung ist es total nett, aber tatsächlich, wenn man sich überlegt, ich brauche für einen Hausausbau oder auch eine große Wohnung, brauche ich ein Jahr. Also von
vielleicht
kennenlernen bis bla.
Ja, vielleicht ist können wir jetzt nochmal tatsächlich oder du erklären, ich lege nochmal offen, warum ich konkret die Marcella auch eingeladen habe. Das war vor kurzem ein LinkedIn-Post, den ich gelesen habe, in dem du erklärt hast, was eine Innenarchitektin eigentlich tut und dass viele Menschen offenbar es verwechseln. Und zwar mit einer, weiß ich gar nicht, was der Beruf, also du...
Einrichterin.
Mit Einrichterin. Also eine Innenarchitektin kommt nicht nur und sagt, hier wären gelbe Vorhänge hübsch. Ganz im Gegenteil, sie macht, hier der Name Architekt macht schon Sinn.
Ja, ich denke mir auch so eigentlich, ich meine, ich habe eine Kammereintragung, ich bin in der Architektenkammer.
Na.
Und man nennt den Beruf Innenarchitekt, der auch übrigens ein geschützter Beruf ist, also nicht jeder Hansel darf sich so nennen. Also... Wenn du Innenarchitektur studiert hast, aber nicht in der Kammer bist, dann darfst du auch nur MA, BA, Architektur dich nennen. Wenn du aber in der Kammer bist, dann bist du offiziell Innenarchitekt. Also ich bin. Aber ich war im Urlaub und habe mich zu einer Gruppe Menschen unterhalten und dann war eben genau dieses Thema, ach cool, du bist Innenarchitektin. Boah, also ich habe so Probleme mit meinem Wohnzimmer, so nach dem Motto, kannst du mal einen Blick drauf werfen.
Ja, Probleme mit meinem Wohnzimmer finde ich auch gut.
Ja, also ja, und die Couch und das und der Teppich und das passt alles nicht zusammen. Ich meine, das machen wir schon auch. Also so, ich sag mal so kleinere Einrichtungsthemen, das ist nett. Also macht doch Spaß, weil du nicht so viel nachdenkst. Also das hört sich jetzt banal an, aber du musst nicht. So krass in die Tiefe gehen, aber an sich machen wir ja Sanierungen. Also von ich lege mein Bad in ein anderes Zimmer zu, ich mache meine Küche irgendwo anders hin. Also
was passiert mit Rohren, was passiert mit Leitungen?
Ja, was passiert mit allem? Also
mit
im
allem.
Endeffekt, wir haben nicht einen ganz leeren Grundriss, weil meistens sind wir im Bestand. Aber wie gehe ich damit um? Also wie kann ich die Räume auch auf den speziellen Kunden so anpassen, egal was es ist, dass es auch für die Bedürfnisse passt. Und wenn ich jetzt nur so ein Mikrobad habe, ich hätte aber gerne ein größeres Bad, lasse ich es dann da? Kann ich es verlegen? Wenn ja, wie? Also es ist auch in Zusammenarbeit mit Fachplanern, entweder Lichtplaner, Statiker, Installateur, Elektriker. Also das ist ja ein Zusammenspiel an sehr vielen Menschen, was wir da tun. Aber ja, im Endeffekt sind wir Architekten für den Innenraum. Also wir dürfen auch anbauen, wir dürfen auch Baugenehmigungen bis zu einem gewissen Grad einreichen. Ja, und eben nach diesem besagten Gespräch im Urlaub dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht, echt.
Also ist es dir schon, ist es dir da einfach, war das der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, oder?
Ja, also ich habe das Gespräch öfter. Mhm. So, mhm. Ach toll, darf ich dir mal mein Wohnzimmer zeigen? Ja, natürlich.
Zeig mir.
Gerne. Wenn sowas zum Trinken gibt's.
Gibt's was zum Essen auch. Ja.
Also nice. Tatsächlich ist mir das schon im Studium aufgefallen, weil ich habe damals, war ich viel in Kanada, aufgrund der Liebe, und habe auch 3,5 Jahre oder auch während des Studiums war ich immer wieder dort und habe auch da gearbeitet. Und dann war ich mit meiner ehemaligen Chefin in irgendeinem Laden und dann hat sie mich gefragt, so, ja, du lernst es doch im Studium, was findest du, passt jetzt besser zusammen, die Tasse mit dem oder das mit dem? Und dann meinte ich so, du, also ehrlicherweise machen wir, also ich denke eher architektonisch wie, also ich denke vom Große ins Kleine. Also die besten Projekte sind, wenn wir das auch mitmachen dürfen, also bis zum Besteck hin. Aber erstmal muss ja das Große gedacht werden, bis du ans Kleine rangehen kannst. Sonst sattelst du das Pferd von hinten auf.
Ja.
Also du hast jetzt ein Objekt, was du super geil findest und das ist der Inspirationsgegenstand für den Rest. Funktioniert natürlich auch. Aber im Normalfall ist es eher so.
Es ist ein sehr kreativer Beruf. Es gibt ja verschiedene Branchen, die gerade total Probleme haben, vielleicht auch neue Mitarbeitende zu bekommen, zu akquirieren, fürs Unternehmen zu gewinnen. Du hast vorhin gesagt, du hast Mitarbeitende. Wie ist das in eurem Berufsstand aktuell? Kommt man da in Anführungszeichen gerade leicht an Leute oder ist es super schwierig? Oder will das heute auch noch jemand studieren? Hast du da einen Überblick?
Also studieren auf jeden Fall. Es hat sogar eher einen Boom wie noch vor, ich wollte gerade sagen 10 Jahren, aber es ist schon ein bisschen länger her, dass ich studiert habe. Wir sagen 10 Jahre,
ist gut.
Also damals, wenn ich das jemandem erzählt habe, was ich vorhabe zu tun, dann war es so, wirst du ein Teppichverkäufer oder was? Gott. Also so die Kategorie, weil der Berufsstand damals einfach nicht existent war oder weniger. Aber das hat schon in den letzten Jahren, zumindest in meinen Augen, schon einen Aufschwung eher gebracht. Es ist sehr frauenlastig, was ich nicht unbedingt verstehe, weil, also wir hatten sehr viele Schreiner zum Beispiel auch bei uns im Studium, die einfach ihre Ausbildung dadurch erweitert haben. Aber ja, es hat immer noch einen sehr, also auf dem Campus wurden wir die Kissenknicker genannt oder die Bastelmäuse. Oder die Dekoschlampen.
Alter. Ich muss gerade kurz auf Versehen nicht wütend werden.
Nicht, dass du aus Versehen da unten durchtrittst. Nein, ich kann da gar nichts dafür.
Ich halte mich fest. Das gibt's aber, ja gar nicht.
Ja, doch. Aber tatsächlich ist es ja auch sehr viel Projektmanagement.
Voll.
Was wir machen. Also es ist tatsächlich der Hauptteil auch. Und zu den Mitarbeitenden. Also ich hatte tatsächlich immer Glück, dass irgendwie gute Leute zu mir den Weg gefunden haben. Ich habe jetzt nie, schon aktiv gesucht, aber jetzt nicht irgendwie händeringend. Das hat sich eigentlich immer so gut gefügt über die Jahre. Deswegen kann ich mit der Problematik tatsächlich gar nicht so mitreden.
Okay.
Aber auch eine richtig krasse Erfolgsgeschichte. Voll. Also du hast jetzt allein angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast dich quasi selbstständig gemacht und jetzt hast du echt ein krasses Büro.
Mega.
Da darf man sich schon mal auf die Schulter klopfen.
Definitiv, absolut.
Und darfst auch gern nochmal, wir haben das Glück gehabt, auch einmal als Magazin über ein Projekt.
Zwei?
So ein bisschen waren es zwei sogar. Ja. Stimmt, ein Rosenheimer und ein Münchner schreiben zu dürfen, waren beide Megaprojekte. Mode und Küche, Koch.
Ja.
Wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Hervorragend. Wir haben ja heute das Thema allgemein jetzt mal Berufe. Und ich habe mir gedacht, wir spielen einmal ganz kurz ein Spiel. Überraschung. Und zwar spielen wir...
Vor allem kurz.
Ganz kurz. Berufe raten.
Zahnarzt.
Ich würde jetzt ganz kurz nur dem Christian auf seine Mütze einen Beruf draufkleben. Er darf dann, nur um die Regeln kurz zu erklären, uns Fragen stellen, die wir nur mit Ja und mit Nein beantworten. Ja?
Das wird 100 Jahre dauern. Ich sag's dir gleich, wie es ist.
Nee, also komm mal her. Ach so, du komm. Ich habe leider eine Sauklaue. Du musst mal kurz hier zur Marcella rüber gucken. Hast du das? Kannst du es lesen?
Wow.
Schau noch mal, schau noch
ja.
mal.
Ah, ich habe keine Brille auf.
Das ist
dachte, ich könnte in den Spiegel, in den Augen.
Nee. Es hat natürlich einen Grund, warum ich das ausgewählt habe. Da gibt es dann eine kleine Backstory dazu. Aber fang noch mal an. Du bist jetzt. Und du darfst uns jetzt Fragen stellen, die wir mit, hui, da sprudelt's Wasser, die wir mit Ja und mit Nein
beantworten. Ich stelle die euch beiden einfach, oder?
Du stellst uns die, genau.
Okay. Habe ich einen Beruf, habe ich einen handwerklichen Beruf?
Ja.
Ja.
Das ist ja jetzt schon lächerlich.
Wieso? Du kannst es, du kannst es.
Ist dieser Beruf noch existent?
Ja. Ja.
Arbeite ich mit Holz?
Nein.
Repariere ich Dinge?
Ja.
Arbeite ich mit in einer Werkstatt?
Ja.
Schön machen wir das im Einklang.
Ihr seid total toll. Das ist, deswegen lasse ich es auch noch ein bisschen länger dauern, einfach dann, um es ein bisschen zu genießen. Warte, Werkstatt, Wartett. Repariere ich... Ich sollte offene Fragen stellen. Egal, repariere ich Autos?
Ja.
Aber dieser Beruf heißt heute komisch. Bin ich ein Kfz-Mechatroniker?
Ja, bist du.
Mega.
Hey, wie hast du vorhin gespickt?
Nee, du hast es noch gar nicht aufgeschrieben gehabt.
Das ist krass. Das hast du richtig
also
gut gemacht.
Also damit hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet.
Nee. Ich auch nicht.
So schnell.
Das war Glück. Das war pures Glück. Also ich habe uns eigentlich in einer Woche noch hier sitzen sehen. Normalerweise. Ja, ich bin bei sowas so schlecht. Das ist gigantisch, wie schlecht ich da bin.
Das ist wie Stadt, Land, Fluss. Da bin ich hundsmiserabel.
Vor allem kann ich auch dann meine Schrift danach nicht mehr lesen.
Na, ich würde mir niemand glauben. Blackout. Das ist so zeitläufig so Hirntod.
Ja, stimmt. Da kennt man nur noch Donau.
Ja.
Es gibt noch einen anderen Fluss in Deutschland. Ihr lügt. Ja.
Das ist doch der gleiche. Überall.
Okay, wie habe ich die Ehre, zu einem Kfz-Mechatroniker geworden zu sein?
Pass auf, es gab eine Umfrage, die hat ausbildungsmarkt.de gemacht. Da wurden 400 SchülerInnen dieses Jahr befragt zu ihren Berufswünschen. Und die Ergebnisse dieser Befragung haben eben gezeigt, welche Ausbildungsberufe besonders gefragt sind und warum sich die Jugendlichen genau für diese Berufe entscheiden. Und die Top 2 dieser Ausbildungsberufe, die genannt wurden, ist auf Platz 1 ist der Kaufmann oder die Kauffrau im Einzelhandel aufgrund des direkten Drahts zum Kunden und weil man da einfach auch sehr abwechslungsreiche Aufgaben hat und
sich
so weiter.
Sich den ganzen Tag anpissen lassen von den Leuten an der Kasse. Ah, wer wünscht es sich nicht?
Aber ja.
Und Platz 2 ist tatsächlich Kraftfahrzeugmechatronikerin, weil es einfach Technik ist, die bewegt. Das auch zum Thema.
Kannst du dir den Slogan vielleicht für die Branche ganz schnell patentieren lassen? Hier live, warte.
Weil sich da momentan viel tut, weil Elektromobilität dazu kommt und so weiter. Und deshalb
bald nicht mehr, wir haben jetzt nicht.
Super spannend.
Union.
Aber es ist total spannend.
Und es ist arbeitslos bald.
Und es gibt anscheinend super Berufschancen in dem Bereich. Und das waren tatsächlich die Top 2, die da ausgewählt wurden. Und ich dachte mir...
Unter allen,
die die so nennen konnten einfach. Das haben die genannt.
Und haben die diese Zuschreibungen sozusagen auch gesagt?
Wie meinen?
Weil es was bewegt oder weil wir glauben, wir haben da einen so tollen...
Okay. Also die mussten das auch bewerten, wieso sie sich dafür...
Korrekt, deswegen...
Findest du es auch gerade total faszinierend?
Also welchem Leben nicht traurig. Ich dachte so Schreiner.
Ja, dachte hätte ich auch.
Also so war so in die Art.
Ich finde es auch total faszinierend. Ich kann noch dazu sagen, ich habe ja, du hast es vorhin kurz gesagt, eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation gemacht nach dem Abitur. Und ich habe immer oder fast immer, außer dieser kurze Exkurs in den Online-Shop für Bartpflegeprodukte, habe ich immer B2B-seitig gearbeitet im Marketing. Und immer unternehmensseitig. Also ich war nie in einer Agentur oder so, also festangestellt. Und was total faszinierend ist, ich fand es am Anfang ganz furchtbar. Also ich bin in diese Ausbildung gegangen und ich habe schon immer gern gearbeitet. Also ich habe auch davor schon gearbeitet, jahrelang schon an der Tankstelle, Minijob und alles Mögliche, also Einzelhandel. Habe mich viel anreden lassen an Kassen und so. Und bin dann jeden Tag dann nach München gependelt, war dann da in dieser Ausbildung drin. Und am Anfang hat es mir sehr gut gefallen und dann bin ich in die Berufsschule gekommen. Erster Block, 3 Wochen Berufsschule. Und ich saß in der Berufsschule und alle waren in einem B2C-Unternehmen. Ich war die Einzige, die B2B-seitig gearbeitet hat. Und der gesamte Lehrplan war damals ziemlich B2C geprägt. Und ich habe mir so gedacht, also irgendwas, das passt irgendwie nicht so. Ich kann gar nicht so kreativ arbeiten, wie die alle da bei Mediamarkt und Saturn. Da gab es so eine Agentur, da haben die alle gearbeitet für eben diese beiden.
Rechnung kommt.
Genau, Verzeihung. wie sagt man, Elektrofachhandel. Und ich war so richtig lost und ich dachte mir so, was mache ich denn falsch? Aber mittlerweile sehe ich das so, also ich habe da sehr gelitten am Anfang. Ich fand es ganz furchtbar, ich fand es total unkreativ.
Wolltest du es denn studieren, weil du dachtest, du könntest sehr kreativ sein?
Ja, ich wollte die Ausbildung machen, weil ich dachte, Marketing. Ja. Und ich habe auch so ein, ich habe beim GEFA-Institut damals nach dem Abitur, habe ich ein Online-Formular ausgefüllt. Das war so eine Art Kurs, das hat 1 Stunde gedauert, da konnte man sich selber einschätzen, dann hatte man noch so ein kleines Gespräch und so. Und dann wurde einem vorgeschlagen auch, was man machen könnte, was zu einem passen könnte. Und da war so Vertrieb, Marketing, Journalismus und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja, Marketing, geil, was gibt's da für eine Ausbildung? Ich wollte erst nicht studieren und habe mich deswegen für eine Ausbildung entschieden. Und ich war am Anfang wirklich sehr, sehr lost. Mhm. Und es hat sich sehr schnell gewandelt, weil ich dann meinen USP gefunden habe, weil B2B-seitig Marketing machen will nicht jede und will auch nicht jeder. Das heißt, da gibt's coole Jobs, die mega viel Spaß machen und wenn man es richtig anstellt, dann kann man da auch kreativ sein. Und was ich eigentlich sagen will, ist, alle, die jetzt gerade irgendwie vielleicht ein bisschen strugglen am Anfang ihrer Ausbildung, jetzt haben wir hier heute den 26. September, manche Ausbildungsberufe fangen am 1. August an, manche fangen am 1. September an, zieht's einfach weiter durch, nicht gleich aufgeben. Erstmal weitermachen, schauen, was es bringt. Vielleicht ist nur die Anfangszeit ein bisschen schwierig.
Mein Gott, ist das motivierend. Ja. Jetzt können wir fast aufhören.
Ich mach dir mal den Zettel da wieder.
Nee, lass ruhig. Ich möchte danach rausgehen, nach Hause fahren und alle so denken, ich bin Kfz-Mechatroniker.
In.
Ist auf meinem Dings hier gegendert. Ja. Das ist super, das passt gut zu meiner Supersache.
Hervorragend.
Und wir gendern hier ohnehin. Ja. Halte das aus.
Sofern wir es nicht irgendwie verkacken, dann gendern wir. Auf jeden Fall. Ja.
Ich wollte irgendeine Nachfrage stellen. Ich will es vergessen. Schau, ich mir einfach was Blödsinniges dazwischen geredet habe.
Alles gut. Alles gut. Ich wollte vielleicht, also stellt mir gerne Fragen auch zu meiner lustigen Einzelhandel.
Ach so, genau. Du bist mir noch eine Antwort schuldig.
Über das Baguette, nein?
Nee, was haben wir gesagt? Was tust du gerade, außer Bälle jonglieren?
Fische
fangen.
Ja, außer Fische fangen. ERP.
Ah.
Schnitt.
ERP-System, sagen wir es jetzt mal so.
Was macht das?
Das vereinfacht Bestellungsmanagement und Finanzmanagement in Unternehmen.
Alles klar, das reicht mir.
Ja. Gut. Super Sach.
Super Sach.
Das ist gut, hab's verstanden.
Sehr schön. Studien zeigen, wir werden schon sehr früh geprägt, vor allem durch das Elternhaus, was unsere spätere Berufswahl angeht. Kannst du das auch bestätigen? Also von der Marcella haben wir es ja gerade gehört. Ne?
Nee, und das ist auch schön. Also meine Mutter, alleinerziehend, hat mich da überhaupt in nichts gedrängt, wenn dann nur, und da muss ich mich auch, danke Mutter, wirklich lang und geduldig unterstützt. Denn ich habe ja dann nach dem Abitur, nach dem Zivildienst studiert und Literaturwissenschaft, da sagen vielleicht auch viele Eltern, ja, muss nix jetzt dran werden.
Brotlos.
Und, genau, brotlose Kunst, Magister. Also ich heiße, und das als Magisterstudiengang war es so, also ich hatte dann noch 2 Nebenfächer, Soziologie und Sozialpsychologie, und wir konnten uns unseren Stundenplan selbst zusammenstellen. Nice. Also man wusste schon, okay, du brauchst irgendwann mal den Schein, und damit du dann irgendwann die Zwischenprüfung, aber ansonsten konnten wir unseren Stundenplan selbst zusammenstellen, was schon mal bedeutet,
anti-autoritär,
würde man das sagen. Das bedeutet, man hat tendenziell montags und freitags komischerweise fast nie Uni.
Ha.
Es ist ganz
keiner
komisch.
Da.
Da waren einfach nie, ganz komisch.
Aber ist es an der Uni nicht immer so, dass du dir deine...
Ich glaube, dass das jetzt nicht mehr unbedingt so ist und ich glaube auch nicht in jedem Studiengang.
Also ich weiß, meine Cousine hat Lehramt studiert und bei der war das auch so.
Okay. Aber dann, ja.
Bei uns nicht. Hochschule
vielleicht ist das
ja
bei Geisteswissenschaften einfach so, weil die denken, die sind ja geistig einfach so
weit,
so weit, dass sie dann, genau, und dann habe ich ja, hat der Studium halt ein bisschen dauert auch, muss man sagen. Einfach, weil es auch Spaß gemacht hat. Ja. Ist ja geil. Ich meine, ich habe halt was studiert, was ich einfach, ich habe halt gelesen und dann habe ich auch noch das studiert und durfte drüber reden, was ich lese.
Mega.
Könnte ich noch jetzt machen.
Heutiges BookTok.
Ja.
Du hast quasi erfunden.
Aber dann hat irgendwann diese Regelung gesagt, na, nach 14 Semestern sollt ihr bitte fertig sein. Und dann habe ich leider aufhören müssen. Das schade, LMU, sonst wären wir immer noch.
Gute Freunde.
Gute Freunde.
Ja, witzig.
Also die hat auch wirklich genau, soll dir die Frage zu, also die,
nö,
mich da nicht weder gedrängt und auch nicht, also Inspiration gab es da jetzt. Hab mich einfach machen lassen.
Ist bei mir ganz witzig, weil meine Mama, die ist Steuerberaterin und mein Papa, der ist Kaufmann, könnte man sagen. Also der hat lange Jahre in der Reformhausbranche gearbeitet, hatte seinen eigenen Bioladen, war dann später auch Versicherungsfachmann und Makler. Das macht er bis heute noch so ein bisschen, so, das ist auch so ein Arbeitstier, obwohl er schon in Rente ist, will er unbedingt noch irgendwie die ganze Zeit irgendwo rumkrafteln, möchte ich schon fast sagen. Du hörst den Podcast, nicht die Folge. Und was ich aber so prägend mitbekommen habe, und das ist ja nicht mein Hauptberuf, sondern eigentlich eher mein Hobby, ist das Thema Musik, Entertainment, Podcast, diese Geschichten. Ich mache hier Anführungszeichen und werde dafür geschimpft, weil schon als kleines Kind habe ich mich, wenn Besuch da war, aufgedrängt, möchte ich schon fast sagen. Ich habe mich verkleidet, ich habe in meinem Zimmer Dinge aufgebaut, die aussahen wie eine Bühne. Und dann habe ich gesagt, in 10 Minuten, Leute, in 10 Minuten ist Auftritt. Dann mussten alle in mein Zimmer kommen und dann habe ich Auftritt gemacht. Junge, Junge.
Und wenn du jetzt das Kaufmännische eingebunden hättest, jetzt halt Eintritt.
Genau. So schlau war ich noch nicht.
Aber das habe ich tatsächlich auch gemacht mit meiner Cousine. Wir haben meine Cousine war großer Backstreet Boys Fan.
Mhm.
Also unsere Choreos, die waren Weltklasse.
Das glaube ich sofort. Ja? Meine waren auch der Burner.
Da fällt mir gerade ein, dass mein bester Kumpel und ich bei der Familie, also ich habe zwei sehr, sehr alte Freunde, wir haben sie, glaube ich, schon mal thematisiert, die kennen sich
seit
wir auf der
Welt
sind.
Wie alt bist du nochmal?
Jünger als der eine und älter als der andere. Mhm. Und der eine ist etwas sehr jünger und dem haben wir Kasperltheater einmal vorgespielt, ihm und seiner Schwester. Und da wir ein bisschen älter waren und dann schon langsam in die Pubertät kamen, glaube ich, dass diese Kasperle-Theaters eventuell gar nicht so jugendfrei immer waren. Gewaltverherrlichend und sexistisch, sage ich mal, glaube ich. Entschuldigung.
Mein Opa hat an der Hochzeitsfeier oder kurz vor der Hochzeitsfeier meiner Eltern ein paar sehr betagten Damen einen Kasperleswitz erzählt. Und zwar sagt das Kasperle im Altersheim, seid ihr alle da? Ja, aber nicht mehr lange. Dann wollte keiner mehr neben ihm sitzen. Und meine Mutter regt sich heute noch drüber auf, dass die Tischordnung danach für einen Arsch war.
Sowas mag ich.
Das ist gemein. Den musst du dir gleich irgendwo hinschreiben, damit du den nicht vergisst.
Was?
Ja, genau. Ja, ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Nicht, da seht ihr da in zwei
die
Jahren.
Demenz.
Laut Demenz-Tabletten.
Du verrätst es ja nicht. Sehr gut. Wir haben es der Marcella vorhin schon kurz angekündigt. Die Himmelblabla.
Sie muss jetzt.
Nein, die Himmelblabla-Gemeinde weiß Bescheid. Wir haben Rubriken, die wir gerne füllen. Und ich würde sagen, wir schlürfen direkt mal hinein in unsere erste Kategorie. Und die heißt die Supersach.
Die Supersach.
Ich beginne also. Gut. Du wohnst in München, Marcella.
Richtig.
München ist super Sache. München ist aktuell ein bisschen im Ausnahmezustand, könnte man sagen.
Mhm. Wir ich war gestern.
Wir haben Oktoberfest.
Dafür sitzt sie aber da wie eine Brezen.
Ja. Stimmt.
Das ist alles Fassade.
Das ist alles Fassade. Nee, alles fein. Es ist Oktoberfest. Es ist Wiesn. Du warst anscheinend schon da. Warst du schon da?
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Zu Beginn meiner Supersache habe ich jetzt erstmal zwei Zahlen für euch. Zahl Nummer 1. In München werden täglich 180 Tonnen noch verzehrbare Lebensmittel weggeworfen. Zahl Nummer 2. Dagegen ist die Bavaria an der Theresienwiese in München
sehr schlank.
mit ihren 84 Tonnen quasi ein richtiges Leichtgewicht. Was hat das jetzt mit der Supersach zu tun? Ich bin über eine ganz tolle Aktion gestolpert und die heißt Prost spenden. Die Aktion wurde von der Münchner Künstlerin und Kabarettistin Amelie Diana, damals bekannt als Liesel Weapon, und,
oh, die ist geil.
Und Angela Zacher ins Leben gerufen. Worum geht's? Prost spenden soll die BesucherInnen des Münchner Oktoberfestes das dazu ermuntern, pro getrunkener Mass oder pro getrunkenem anderen Getränk 1 Euro an die Münchner Tafel zu spenden. Das Ganze kann man machen online unter prostspenden.de. Es wird durch diese Aktion einerseits darauf aufmerksam gemacht, eben, dass es die Tafel gibt, die Münchner Tafel, die auch wahnsinnig viel gute und wertvolle Arbeit leistet in München. Die Einnahmen dieser Spendenaktion gehen wirklich direkt an die Tafel, also an diesen Verein. Und es ist krass, wenn man sich mal überlegt, dass allein in der Landeshauptstadt München eine 250.000 BürgerInnen wohnen, die sich einen Wiesenbesuch gar nicht leisten können. Ja, und da sprechen wir noch nicht von dem Umland, da sprechen wir noch nicht von denen, die da irgendwie vielleicht auch reinfahren könnten, hier von Rosenheim, vom Landkreis aus, etc. pp. Und zusätzlich wird auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht. Und da sind wir wieder bei den Zahlen, die ich euch am Anfang genannt habe. Die Münchner Tafel, die rettet diese noch verzehrbaren Lebensmittel, also soweit es eben möglich ist und soweit sie da auch rankommen, und gibt sie an Bedürftige weiter. Also jeder und jede, die diese tolle Aktion unterstützen wollen, geht einfach mal auf prostspenden.de und lasst ein paar Euros für die Tafel München da. Im Übrigen, die Münchner Wiesenwirte unterstützen dieses Prostspendenprojekt wirklich auch tatkräftig, nicht zuletzt mit einer sehr großzügigen Spende der Münchner Wiesenstiftung. Und es gibt auch immer eine tolle Aktion, die heißt Wiesen mit Herz. Am ersten Wiesenmontag dürfen da über 3000 bedürftige MünchnerInnen zum Mittagessen gehen und werden von den Wiesenwirten eingeladen.
Das ist so richtig super. Geil. Steht auch auf den Karten drauf, habe ich gesehen gestern.
Ja, finde ich eine super Sache. Von daher ist das meine super Sache. Tada!
Ich finde das bestechend logisch.
Ja, also bleibt mir nicht mehr
schön
zu sagen.
Ja, finde ich gut, dass die Wiesenwirte da auch ein bisschen mitspenden. Was kostet die Maus?
Ich war eingeladen gestern, deswegen...
15 irgendwas, glaube ich, oder?
Ehrlich?
Glaube.
Ne, ich denke schon. Also in Rosenheim hat sie 12,80. Nee, wie viel war
es? Aber trotzdem, ich will überhaupt nicht klein machen. Das ist schon, das ist gut. Das ist super Sache.
Es gibt übrigens auch ganz tolle Apps für also meine Mitarbeiterin nutzt das sehr viel, Too Good To Go, wo du auch,
Ich auch schon mal erzählt,
in Supermärkten und Restaurants,
auch bei Bäckern,
genau,
und, ja, ist super.
So Sachen für sehr günstig abholen, wollte gerade abgreifen, aber das klingt negativ, abholen kannst, die quasi kurz vorm Wegschmeißen gelesen wären, also das ist mein Beitrag.
Das ist perfekt, Too Good To Go, holt euch die App. Aber hol's mir nicht meine favorisierten Bäckertüten.
Na gut.
Christian, was hast du dabei?
Ich habe auch eine super Sache dabei. Ach, und los. Zwar, wie wir alle wissen, werden Jungs Ingenieure und Mädchen Erzieherinnen. Also du. Nee, aber so läuft's tatsächlich in ganz vielen Köpfen. Auch heutzutage noch. Und zum Glück gibt's eben Aktionstage, die wir alle kennen, aber es lohnt sich, sich da trotzdem nochmal drüber Gedanken zu machen oder sie zu loben, nämlich den Girls' Day und den Boys' Day. Mhm. Da schnuppern Schülerinnen und Schüler halt in Berufe rein, die sie sonst sich vielleicht gar nicht zutrauen würden. Mädchen können halt mal im Chemiebereich schnuppern oder irgendwas mit MINT machen. Jungs schauen in Kitas vorbei und merken plötzlich, dass es einfach super zu ihnen passt und dass ihnen das auch Spaß machen könnte und dass man nicht immer BWL studieren muss, bloß weil man ein männliches Geschlechtsorgan hat. Dass Sprache dabei eine Rolle spielt, zeigt eine Studie. Da hat man Grundschulkindern Berufe einmal nur in der männlichen Form vorgelesen, die Ärzte, die Techniker und einmal in männlich und weiblich. Und Überraschung, es zeigt sich, vor allem die Mädchen haben sich bei der zweiten Variante halt angesprochen gefühlt und sich plötzlich auch zugetraut, so einen pseudotypisch männlichen Beruf auf einmal zu ergreifen und zu überlegen, das könnte ich vielleicht auch tun. Also spricht einiges nach wie vor dafür, dass es nicht egal ist, wie wir über Berufe reden. Und diese Aktionstage wirken auch, weil immer mehr Jungs ergreifen zum Beispiel den Friseurberuf. Also da ist der Anteil von 13% auf 34% gestiegen, seit es diese Aktion gibt. Krass. Und Frauen werden zum Beispiel auch plötzlich Tischlerinnen eben mehr. Du hast dann vorhin drüber gesprochen. Also das merkt man tatsächlich. Klar ist noch Luft nach oben, gerade in diesen typischen MINT-Berufen. Was heißt MINT?
Sag's mir.
Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik.
Weiß schon, warum ich das nicht weiß. Weil es mit Mathe losgeht.
Ja, genau. Also da stagniert es ein bisschen, sind 12%, aber wird bestimmt auch besser. Und deswegen, der nächste ist am 23. April 2026. Denkt da trotzdem schon dran und ermuntert auch eure Kinder, dass sie da einfach da munter mitmachen. Ja. Weil es ist echt super schade und da bleibt oft so tolles Potenzial einfach liegen, wenn wir da so dumm scheuklappenartig denken. Also ist meine super Sache. Ich finde Girls Day und Boys Day super.
Wobei ich da schon, also ich habe eine 4-jährige Tochter und die hat mich neulich ermahnt, weil ich Feuerwehrmänner gesagt habe. Also random und dann sagt sie, ja und Feuerwehrfrauen.
Ist das geil, ich lieb's.
Ja, cool. Und ich war so, stimmt?
Ja,
ja.
Very good. Aber die ist viel.
Es ist schön zu sehen, dass das anscheinend...
Es passiert schon ganz viel, mega. Zum Beispiel auch in Kinderbüchern, dass nicht nur von Ärzten, sondern auch von Ärztinnen gesprochen wird und so weiter. Ja, finde ich super. Ja.
Cool.
Die Supersach.
Wie geht es dir so? Ich habe auch viel in Männerdomänen, ich setze das mal in Anführungszeichen, gearbeitet. Wir haben vorhin gehört, Marketing für Spezialtiefbau, Digitalisierungsprogramme und so weiter.
Ja. Streckverbindungen.
Ja, also ich war viel auch im technischen Bereich und sehr, sehr lange auch in der Baubranche unterwegs tatsächlich. Also ich habe für einen der ersten Anbieter gearbeitet, da habe ich auch damals meine Ausbildung gemacht, die eine Collaboration-Plattform für Baustellen angeboten haben. Das, was es heute, ich sage jetzt den Anbieter nicht, kannst du dir nachher sagen, aber wo man einfach Pläne online über einen Browser von überall auf dem iPad auf der Baustelle abrufen konnte. Das war damals 2010 eine Neuerung, als das Ganze aufkam. Also das ist jetzt einfach auch schon wieder 15 Jahre her. Oh Gott. Und ich wurde zu dem Zeitpunkt oder dann auch später, ich habe Vorträge gehalten auf verschiedenen Events und so weiter, wo es auch wirklich um Digitalisierung im Spezialtiefbau ging, weil einfach niemand anders Zeit hatte. Es wäre nicht meine Aufgabe gewesen, weil ich mache Marketing dafür, aber klar muss ich irgendwie was darüber erzählen können. Und da stellt sich dann halt dieses junge Mädchen da vorne auf die Bühne und erzählt uns dann irgendwas von einer Spundwand oder was. Und ich für meinen Teil, ich werde eigentlich ganz gerne unterschätzt. Weil ich dann ganz gerne überzeuge und die Leute auch gerne vom Gegenteil überzeuge. Mhm. Allerdings,
und bist du viel unterschätzt worden oder belächelt oder
ja,
so?
Ja, total. Definitiv, ja. Und manchmal mache ich mir auch den Spaß draus und höre bei Gesprächen erstmal ganz viel zu und sag erstmal noch gar nicht so viel. Und irgendwann, wenn ich dann so meinen richtigen Einstiegspunkt gefunden habe, dann... Genau. Dann bam. Geht's dir da ähnlich?
Auf jeden Fall.
Ah, witzig.
Ja, du bist auch auf Baustellen unterwegs.
Ja, also mittlerweile ist das gar kein Problem mehr, weil ich am liebsten mit Gewerken zusammenarbeite, die ich schon länger kenne und wo ich einfach gute Erfahrungen gemacht habe. Aber also zu meiner Anfangszeit auf jeden Fall. Habe ich auch neulich einen LinkedIn-Post drüber gemacht, dass ich meine erste Baustelle, wo ich die Bauleitung war mit meinem Chef zusammen, bin ich alleine auf die Baustelle gegangen. Also wenn ich heute drüber nachdenke, denke ich mir, warum? In einer Galaxy Leggings mit pinken Turnschuhen, einer Lederjacke und einem Turnbeutel. Also,
okay.
Dass man mich dann schief anguckt, ehrlicherweise kann ich es verstehen, weil ich glaube, ich würde auch blöd gucken, wenn eine daherkommt mit Mitte, Ende 20 und mir dann erstmal erklärt, sie ist jetzt Bauleiterin, dann glaube ich, würde ich mir auch so denken, klar. Ist auch der Fall gewesen, weil ich den Trockenbauer gesagt habe, du, die Höhe passt nicht und bla und Ding. Und dann ist er einfach, hat mich angeguckt, gemeint, ja, und wo ist die Bauleitung? Ich so, ja, hi, servus. Und geht.
Nein.
Und ich so,
nicht dein Ernst.
Alright.
Geht, kommt los.
Ja. Also, ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Mhm. Also, ich meine, wie gesagt, ich verstehe es auch. Wird mir heute wahrscheinlich nicht anders gehen. Also ich würde nicht weggehen, um Gottes Willen, aber so dieses, klar, Girl.
Girl.
jetzt gar nicht unbedingt vom Geschlecht, aber du kannst ja sehr, sehr viel über dein Auftreten allein beeinflussen, wie du wahrgenommen wirst.
Absolut.
Und ich habe aufgrund dieser Erfahrung, habe ich dann auch mit meinen Chefs habe ich viel drüber gesprochen oder mit anderen Frauen, die wesentlich mehr Berufserfahrung damals hatten. So, hey, was macht ihr? Wie geht ihr damit um? Und dann findet man ja irgendwie so seinen Weg, wie man auch mit Gewerken umgeht. Und mittlerweile ist es, also ich bin, wie ich bin, ich verstell mich da nicht. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass du einfach auf Augenhöhe mit den anderen umgehst, egal ob die mich jetzt kennen oder nicht. Und ich weiß schon, dass gerade im Sommer, ich bin voll tätowiert, das sieht man auch, dass es vielleicht jetzt auch für ausfindige Werke erstmal so ein bisschen merkwürdig ist, A, mit einem reinen Frauenteam zusammenzuarbeiten und B, dann auch mit jemandem, der vielleicht nicht unbedingt diesem optischen
Ideal entspricht.
Das ist der Maurer wird neidisch, weil seine Tattoos kacken ab plötzlich.
Ja, ja. Ja, ich werde noch nicht so braun. ja, aber so einer Norm entspricht, wie man das vielleicht von einem Innenarchitekt oder Architekt auch erwartet. Also so schwarze Rolli, runde Brille. Also
ja, so
also haben Steve so Jobs viele Style. Berufe, haben so Klischees. Und es haben aber auch viele Berufe dieses Tattoo-Problem. Es ist klar, wer Knastis haben Tattoos.
Ja, voll. Ja, ja.
Also tatsächlich hatte ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen darf, weil es gestern erst passiert ist.
Kannst du sehr verklausulieren.
Ja, also ich hatte ja gestern eine Wieseneinladung und irgendwann so Stunden später hat sich im Gespräch ergeben, dass mir gesagt wurde, dass beim Reinkommen man über mich oder gewisse Personen über mich dachten, ich sei so eine Ostblock-Tussi.
Oh.
Und dann hätte ich aber den Mund aufgemacht und hätte geredet und dann hätte
dann
sich quasi...
Dann wäre man beruhigt gewesen.
Ja, dieses Vorurteil wurde dann dadurch eliminiert und dann dachte ich mir, ach so, ja witzig. Also...
Ja.
Ja.
Macht's das besser?
Nee.
Also, es ist doch trotzdem ätzend. Also,
ja, Tattoos sind tatsächlich echt so ein Ding.
Die hat man nicht mal gesehen. Ich war sehr hochgeschlossen.
Ich bin auch in einem Ausbildungsbetrieb damals, habe ich meine Ausbildung gemacht, wo wir ganz klare Kleidungsregeln hatten. Damals hatte ich noch nicht mal Tattoos, aber wenn ich welche gehabt hätte, dann hätte man die auf gar keinen Fall sehen können, egal wie groß, wie klein und so weiter oder dürfen. Hosen mindestens irgendwie Knöchellänge, Röcke auf jeden Fall über die Knie und so weiter. Also das war schon echt auch nicht so ganz ohne. Und wir hatten eine Kollegin, da war ich schon, glaube ich, ein halbes Jahr da und die kam damals und hat dann bei uns am Empfang gearbeitet und über die wurde auch noch lange gesprochen, weil die hatte eine sehr freizügige Bluse an, als die ihr Vorstellungsgespräch hatte und so weiter. Es wird schon viel über Frauen gesprochen, egal welchen Job man macht und auch schnell geurteilt.
Und nur bei Frauen?
Ja.
Also das ist ja auch, es wird nie irgendwo Annalena Baerbock.
Ja.
Die kann vor der UN das Tollste sprechen und da steht in 50% der bescheuerten Medien drin, welches Kleid sie anhatte.
Ja, Merkel bei dem Opernauftritt.
Ja. Sowas bleibt in Erinnerung. Also das passiert Männern nicht.
Nee. Tja.
Also ich würde schon auch aber über einen Bauleiter abkotzen, der in Birkenstock auf die Baustelle kommt. Also
unbedingt.
Bei mir gibt's klares Baustellen-Birkenstock-Verbot.
Das macht ja auch durchaus Sinn.
Darf man auch gar nicht, oder?
Ja, wir haben ja nicht so krasse Sicherheitsregularien. Wir müssen uns nicht in Stahlkappenschuhe und Helme auf die Baustelle gehen,
aber
da würden wir ausgelacht werden. Aber Baufuß grundsätzlich, wenn der Boden offen ist und irgendwelche Nägel rausgucken, ist es jetzt eher ungünstig.
Das ist ja, wie soll man sagen, ein funktionales Kriterium und kein optisches.
Ja, wobei, also meine Kleidung, wie ich auf die Baustelle gehe, ist jetzt auch nicht so super funktional. Also.
Man muss sich ja auch wohlfühlen. Hallo.
Ja, darf man ja auch. Mir ist das wurscht, was ihr anzieht.
Sehr gut.
Habt ein bisschen was an.
Ja, das finde ich gut. Wie ist es denn? Ich habe mir noch ein Thema mitgenommen, über das wir vielleicht auch sprechen können. So, das Thema KI bei der Arbeit. Ist das bei euch im Bereich Innenarchitektur auch schon ein Ding?
Auf jeden Fall.
Ja?
Also ChatGPT, Tina und ich sind gute Freunde.
Gut.
Tina. Ja.
Love it.
Und auch so für mal schnell was ausprobieren, was jetzt ein Thema Farbe beispielsweise angeht.
Ja.
Wenn es nur so einen, ich habe eine Visualisierung oder ein Foto und will jetzt nur mal kurz ausprobieren, wie sieht jetzt der Schrank in Blau aus oder wie sieht der Schrank in, nee, eigentlich ist es eher bei Fotos, weil wir visualisieren alles. Also einen Entwurf in einer anderen Farbe darzustellen, ist tatsächlich leichter, wie das die KI machen zu lassen. Aber was ich jetzt schon öfter gemacht habe, ist, wenn ich, keine Ahnung, ich habe einen Kleiderschrank zu Hause, mir gefällt die Farbe Weiß nicht. Und bevor ich das jetzt nachbaue und 20.000 Mal ausprobiere, habe ich es hochgeladen, habe gesagt, stell es mir in der Farbe da. Oder auch für Moodbilder.
Mhm.
Wenn man stundenlang auf Pinterest ist und nichts findet, dann machen wir das auch oft, dass wir uns quasi Moodbilder kreieren lassen mit den Parametern, die wir brauchen. Aber ja, das...
Das heißt, du setzt es eher dafür ein, dass es dir auch deinen Arbeitsalltag einfach erleichtert. Ich muss euch was erzählen, ich bin über was gestolpert. Es war crazy. Für meinen Roman bin ich aktuell sehr fleißig und erzähle ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder, dass ich gerade regelmäßiger auf TikTok zugange bin.
Oh
und
boy.
Ja, ich versuche, diese BookTok-Community für mein Buch zu begeistern und auch ein bisschen zu verstehen. Ich habe dem Christian letztens schon erzählt, ich habe letztens einer Dame zugeguckt, die ist live gegangen und hat gelesen, aber sie hat nicht vorgelesen.
Sondern?
Sie hat gelesen.
Ich finde es gut, dass dich das auch so völlig...
Ja, ich saß genauso verwirrt vor meinem Handy. Die hat einfach gelesen, da lief eine Uhr im Hintergrund. Kann euch den Screenshot später auch nochmal zeigen. Und dann blättert die halt um und liest die nächsten Seiten und blättert um. Und ich dachte, passiert da noch was? Aber da gucken hunderte Leute zu, wie die einfach liest. Und das ist so ein Coworking-Phänomen, habe ich jetzt rausgefunden. Also es gibt da wohl auch so Twitch-Streams, die das Gleiche machen.
Was für ein Ding?
Twitch ist eine Streaming-Plattform, da können... Menschen live gehen und streamen. Es kam eigentlich eher so aus der Gaming-Szene. Das heißt, da wurde dann live im Computerspiel gespielt und die anderen gucken nur
das
zu.
Das kenne ich.
Genau, wie das jemand... Aber es gibt halt auch einfach Leute, die machen...
Sie so, hat das halt auf Literatur übersetzt.
Die lesen.
Fantastisch.
Und es gibt Leute, die machen einfach Coworking. Das heißt, also die arbeiten und währenddessen gucken ihnen Leute zu. Die sehen aber nicht, was die arbeitet, sondern die tippt halt. Und so.
Ehrlich?
Also es ist total crazy. Also es passieren wilde Dinge. Aber jedenfalls... Wenn ich so einen TikTok-Post mache, das sind jetzt so 15-sekündige Videos, wo ich einfach mal so das Buch in die Kamera halte und so weiter, dann schlägt mir TikTok oftmals Songs vor, die man dann verwenden soll dafür dieses Video. Und letztens wurde mir ein Song vorgeschlagen, ich dachte mir so, wow, geiler Song, nice. Gefällt mir richtig gut, geht ins Ohr, der Sänger hat eine Wahnsinnsstimme, die Instrumente rumsen, Gott, alles richtig schön rockig so. Dann suche ich den Song auf Spotify, höre ihn mir ganz an und denke mir, ist ein geiler Song. Das ist einfach ein geiler Song. Den könnte ich mir jetzt wirklich im Loop, könnte ich mir den 80.000 Mal anhören. Überhaupt kein Problem, wird nicht langweilig. Gleich mal auf eine von meinen Playlisten gesetzt. Die Band heißt Hollow Ember und der Song heißt Odd One Out. Die haben 282.724 monatliche HörerInnen auf Spotify. Der Song wurde über 400.000 Mal gestreamt. Und ich dachte mir, ey, krass, ey, guckst du mal auf Instagram. Also ja, meine Go-To-Plattform eigentlich, TikTok kannst du ja vergessen. Finde ich aber nur so ein ganz komisches, popeliges Profil und denke mir so, also irgendwas passt da überhaupt nicht. Ne? Geh nochmal auf Spotify, guck mir das Profilbild genauer an, denke mir so, also irgendwie sieht das weird aus. Und lies mir die Beschreibung der Band durch und raff's einfach nicht. Da steht, Hollow Ember makes music for the broken, the brave and everyone in between. With heavy guitars, haunting melodies and raw lyrics, every song tells a story that hits where it hurts and heals. Ja, es klingt gut.
Das hättest du schreiben können.
Ja, und dann, it's not just rock. It's everything you felt but couldn't say. We may be an AI band, but we are all heart. Und ich dachte mir so, was? Die gibt's gar nicht. Das ist eine KI-Band, eine ganze Band, einfach nur von der KI. Das gibt's doch nicht. Und ich frage mich, warum, dass ich mir jetzt, weil ich schub's ja auch viele Excel-Tabellen hin und her in meinem Alltag und dass ich mir mal einen Text zusammenfassen lasse, weil ich einfach keine Lust habe, den selber zusammenzufassen.
Ist ja auch viel effizienter.
Ja, klar. Und dass ich mir da helfen lasse, auch von der KI, let's go. Aber dass kreative Arbeit, wie Musik machen, wie Songwriting, wie Aufnahmen, dass ganze Bands heutzutage ersetzt werden, das finde ich so krass, das finde ich so traurig. Es gibt einen regelrechten KI-Musik-Boom. Boom. Und ich will gar nicht in die Einzelheiten gehen. Ich habe einen Link rausgesucht, den können wir gerne in den Shownotes verlinken. Das ist vom BR ein Artikel, der heißt Können KI-Bands die Musikgeschichte neu schreiben? Möchte ich jedem empfehlen und jeder. Es ist einfach nur krass. Und es gibt eine Soziologin, die heißt Nadia Shihadeh. Und sie sieht das ähnlich. Sie sagt, die Menschen interessieren sich zwar für Musik, aber zum Glück interessieren sie sich auch noch für die Personen und die Geschichten der Personen dahinter. Und auch solche Sachen wie eine Taylor Swift-Tour, die ausverkauft ist, oder auch andere Künstler wie Harry Styles und so weiter, die gerade total viral gehen und die jeder feiert und so weiter. Da will man ja auch irgendwie mit der Person bonden. Das heißt, es wird immer noch dieses Echte gewünscht sein, aber dass ich es teilweise gar nicht mehr nur vom Hören rausfiltern kann, das finde ich extrem.
Aber das ist ja in der Innenarchitektur genau das Gleiche. Deswegen denkt ja auch jeder, dass er sich Interior, oder was heißt jeder, viele, dass sie sich Interior Designer schimpfen können, weil sie ein Bild hochladen und der KI sagen, mach doch mal. Aber dass da so viel mehr dazugehört, dass der Kundenkontakt dazugehört, dass, also du kannst es nicht nur über eine KI planen, du kannst dir Hilfe holen, aber den Mensch dahinter und den Planer dahinter und diese zwischenmenschliche Beziehung, also wir sind ja Psychologen teilweise,
glaube ich sofort.
Also wir kriegen ja alles mit, also von gut bis böse, und müssen auch viel Händchen halten oder viel Kopfi streicheln. Das ist halt einfach Teil davon, vor allem wenn du eher im Residential-Bereich auch unterwegs bist. Aber eine KI kann ja dieses Zwischenmenschliche nicht ersetzen.
Ja. Krass.
Es gibt ja auch ganze Influencer, ganz viele inzwischen. Aus der Konzernsicht, logisch.
Ja.
Du hast diese widerspenstigen Künstleridioten und Idiotinnen nicht, die Schweinsgeld kosten und machst das alles, lässt das alles von der KI machen. Aber wird sich in dem Bereich, glaube ich, auch nicht das wird sich nicht durchsetzen. Mhm. Weil es fängt ja jetzt schon an, dass es inzwischen nutzen so viele und LinkedIn ist da ein tolles Beispiel. Diese Uniformität inzwischen der LinkedIn-Posts, schon das merkt man ja jetzt nach kürzester Zeit. Also jetzt ist es so in den Allgemeingebrauch rübergeschwappt und jetzt denken alle, ja, fancy, ich lasse mir alles von KI schreiben und ja, niemand trainiert sie in Wirklichkeit so gut, dass man da noch diese Individualität rauskennt und das geht uns auf den Sack.
Ja.
Und das wird sich dann auch wieder erledigen.
Ja.
Also bin ich überzeugt. Es werden natürlich auch Berufe aussterben oder sich drastisch ändern müssen. Mit Sicherheit, aber hey, es gibt heutzutage kaum mehr Müller und es gibt keine Kutschenfahrer mehr. Und also es war
außer
schon immer
München.
So. Außer München zur Wiesn. Nee, aber ich meine, das war schon immer so. Es sterben auch Berufe oder verändern sich sehr. Aber manches, dafür muss man vielleicht wieder was anderes tun. Also die KI muss ja auch trotzdem trainiert werden.
Ich würde sagen, es gibt ja dann wiederum andere Berufe. Aber gerade ich habe auch über LinkedIn neulich diesen Uniformitätsartikel gelesen. So alles hört sich gleich an. Aber also das würde ich zum Beispiel auch nie machen, dass ich einen Text nur rein von der KI schreiben lass.
Ja, never.
Und ich hole mir schon Unterstützung dadurch, weil so manche Formulierungen hören sich dann einfach flüssiger an, aber ich schreibe es dann immer noch, also ich schreibe es, dann lasse ich es anpassen, dann schreibe ich es nochmal um und das, was ich dann am Ende final quasi poste oder in die E-Mail schreibe, gebe ich dann immer nochmal rein und sage, hey, so ist mein Tone of Voice, bitte merken.
Ja.
Dass quasi auch mein Tonfall nicht verloren geht.
Ja, es ist spannend. Es ist echt ein spannendes Thema. Ja, ich wollte euch an meiner Erfahrung teilhaben lassen. Man.
Wollen wir mal ganz kurz den virtuellen nächsten Gast uns zu Gemüte führen?
Perfekt. Ja, mach mal.
Wir haben nämlich nicht nur dich heute zu Gast, sondern auch einen unsichtbaren weiteren, das Gegenteil von einer KI ist
das
vielleicht
stimmt.
Ein bisschen. Magst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
Servus, mein Name ist Franz Josef Keilhofer, ich bin 38 Jahre alt, Kim aus Bischofswiesen und bin beruflich selbstständig als Drechsler.
Wenn du zurückdenkst an deine Kindheit oder Jugend, welchen Berufswunsch hatte der junge Franz?
Ich habe leider nicht allzu viele Erinnerungen an einen Berufswunsch, den ich als Kind gehabt habe. Aber als junger Erwachsener habe ich eigentlich relativ klare Vorstellungen gehabt von dem, was ich machen möchte. Ich habe die mittlere Reife auf der Realschule gemacht, wollte dann von Anfang an eine Berufsausbildung als Werkzeugmacher mit der Fachrichtung Formenbau machen, habe aber auch schon von Anfang an vorgehabt, nach meiner Berufsausbildung wieder auf die Schule zu gehen und auf der Berufsoberschule das Abitur nachzumachen. Und das habe ich auch tatsächlich genauso gemacht.
Was hat dich bewogen, Drechsler zu werden?
Die Berufsentscheidung, als Drechsler zu arbeiten, war bei mir über einige Umwege. Ich habe ja, wie schon gesagt, mein Abitur nachgemacht, habe dann auch ein Studium der Ingenieurswissenschaften begonnen, bin im zweiten Semester krankheitsbedingt ausgefallen. Nach längerer Zeit hat sich dann herausgestellt, dass ich Depressionen habe und war vorübergehend erstmal nicht arbeitsfähig. Während dieser Zeit, ich habe relativ starke körperliche Einschränkungen gehabt, habe ich mir dann Gedanken gemacht, okay, was kann ich mit meiner Zeit anfangen? Und dann war es eigentlich so aus einem spontanen Einfall heraus so, dass ich eigentlich als Hobby mit dem Drechseln beginne. Und dann war es tatsächlich so, obwohl es mir relativ lang sehr schlecht gegangen ist, war in die Werkstatt gehe, was drechseln, eine Sache, die ich immer machen habe können. Und wie es mir gesundheitlich dann besser gegangen ist und die Frage war, okay, studiere ich jetzt weiter, war dann die Entscheidung, na, ich studiere nicht weiter, ich melde ein Gewerbe als Drechsler an, weil wieso nicht das weitermachen, was mir Spaß macht, was mir erfüllt und das ich halt auch machen kann, ohne dass ich irgendwelche psychischen Einschränkungen dadurch erleide.
Was sind die größten Herausforderungen oder Struggles bei deiner Arbeit?
Die größte Herausforderung bei meiner Arbeit hat eher indirekt mit meiner Arbeit zum Tor, weil die Arbeit an sich ist für mich keine Herausforderung. Natürlich gibt's Tag, da ist Arbeit halt einfach nur Arbeit und wenn ich sehr viele gleiche Sachen mache, kann es schon mal langweilig sein. Aber grundsätzlich ist schon so, dass ich jeden Tag gerne und mit Begeisterung in die Werkstatt gehe. Es ist allerdings so, dass die Sachen, die ich mache, ja doch durchaus Luxusartikel sei. Das heißt, es ist nichts, was jemand zwingend zum Leben braucht. Ich mache hauptsächlich Schalen, verschiedene Hohlformen, Vasen und auch kleinere Sachen. Und da ist es ganz einfach so, dass das sich unter Umständen oder sehr oft nur sehr, sehr schwer verkaufen lässt. Es läuft manchmal besser, manchmal schlechter, aber natürlich ist es so, wenn man so viel Herzblut reinsteckt und auch stolz ist auf das, was man macht und man dann nur sehr schwer davon leben kann, ist es natürlich schon manchmal deprimierend. Und da ist es so, dass man einfach manchmal auch sehr resilient sein muss, um auch mit Enttäuschungen klarzukommen. Zum Beispiel, wenn ich eine neue Serie rausbringe, wenn ich mir irgendeine neue Form überlegt habe und dann nach mehreren Monaten Arbeit die präsentiere und es erstmal sehr lang dauert, bis ich die ersten Sachen verkaufen kann.
Was ist erfüllend an deiner Tätigkeit? Was macht dir besonders Freude?
Erfüllend an meiner Arbeit ist, dass ich von Anfang bis Ende alles selber machen kann. Das ist so, dass zum Teil sogar ich die Bäume selber fälle, dann die Bäume zu mir bringe, dann den groben Stamm erstmal verarbeite, dann die Schalen oder was auch immer daraus drechsel, das Ganze dann mit Oberflächenbehandlung und so weiter fertig mache. Ich dann auch Fotos von den fertigen Objekten mache und auch den Verkauf oder den Versand übernimm. Und das ist natürlich sehr erfüllend, speziell jetzt für mich, weil ich immer Probleme damit gehabt habe, selbstbestimmt zu sein. Das heißt, ich arbeite jetzt wesentlich mehr, wie ich es früher gemacht habe. Trotzdem ist es so, dass es sich so anfühlt, als würde ich es mir selber einteilen. Ich fange dafür dann an, wann es mir passt, was meistens sehr früh ist, arbeite am Abend so lange, wie es mich gefreut. Wenn es im Sommer schön Wetter ist, gehe ich halt mal baden und gehe dafür im Winter ein bisschen öfter in die Werkstatt. Das heißt, ich kann im Großen und Ganzen sehr selbstbestimmt arbeiten und bin auch nicht darauf angewiesen, dass jemand vor mir oder jemand nach mir seine Arbeit anständig macht, dass zum Schluss das Produkt gut wird. Gleichzeitig ist es natürlich so, und das muss man auch dazu sagen, dass man immer einen Preis dafür zahlt. Also ich bewundere auch Leute, die von 8 bis 5 in die Arbeit gehen können und nicht jede Minute davor hassen, sondern damit ganz gut klarkommen. das ist halt immer so. Es gibt einfach Sachen, die gewinnt man durch so Entscheidungen, zum Beispiel durch die Selbstständigkeit. Es gibt aber auch an anderer Stelle Dinge, mit denen man dafür zahlen muss. Das heißt, ob das jetzt ein Traumjob für jemand anders ist oder nicht, bleibt immer in Frage zu stellen, weil es letzten Endes einfach damit zum Tor hat, was einem selber wichtig ist. Und diese Selbstbestimmtheit ist für mich eben wahnsinnig wichtig und dafür bin ich heute auch bereit, an anderer Stelle Einschränkungen in Kauf zu nehmen.
Und zum Schluss, welchen Rat kannst du jungen Leuten geben, die sich fragen, welcher Beruf oder welche Ausbildung für sie spannend sein könnte?
Mein Rat an junge Leute, die sich vielleicht gerade in dieser Phase befinden, wo es darum geht, welche Ausbildung mache ich, studiere ich, wie schaut mein weiterer beruflicher Lebensweg aus, ist der, es ist nie zu spät, nur was anderes zu machen. Das heißt, ich habe es auch über einen zweiten Bildungsweg gemacht. Ich kenne Leute, die nur viel später quasi nochmal eine andere Berufswahl getroffen haben. Es ist also so, dass in der heutigen Zeit doch mit gewissen Einschränkungen man auch später nochmal einfach einen anderen Weg einschlagen kann. Und das bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt. Und das ist vielleicht eine sehr konservative Ansicht, aber ich habe es nicht bereut in meinem Leben. Und zwar ist es so, es ist nicht das Allerwichtigste, dass das Erste, was man macht, gleich das Richtige ist. Aber wenn es irgendwie geht, würde ich schon jedem empfehlen, das auch durchzuziehen. Das heißt, wenn du eine Berufsausbildung angefangen hast und das vielleicht nicht für immer das Richtige sein wird, aber es einfach okay ist und du das auch machen kannst, dann darf das tatsächlich fertig machen, weil das ist was, das kann dir einfach keiner mehr wegnehmen. Und ich muss jetzt selber lachen, weil das war was, was meine Eltern schon zu mir gesagt haben. Und es stimmt halt wirklich. Und auch während dieser schwierigen Phase in meinem Leben war es trotzdem so, ich habe halt gewusst, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung, wo ich auch notfalls zurückgehen kann. Und wenn man diese Grundlage mal geschaffen hat, ist man auch viel freier drin, sich zu überlegen, was man vielleicht eigentlich machen möchte, weil es halt eine gewisse Sicherheit ist. Natürlich kann man auch einfach Füße voraus reinspringen in das Ganze und diesen Druck, der dadurch entsteht, halt auch nutzen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man halt so eine gewisse Sicherheit im Rücken hat. Und eben meiner Erfahrung nach ist es halt so, dass man immer nur mal was anderes machen kann. Und auch Leute, die schon ein bisschen älter sind, es gibt Leute, die fangen mit 50, mit Mitte 50 nochmal einen neuen Beruf an. Das heißt, es ist nicht spart, aber es ist einfach auch gut, wenn man gleichzeitig was hat, auf das man aufbauen kann und auf das man auch zurückgreifen kann.
Interesting. Ich finde das, diesen Sicherheitsgedanken und das, was du gesagt hast, dass man es erstmal durchziehen soll, finde ich spannend. Hm. Und ich finde es super interessant. Wir kennen es ja auch beide, wie diese Freiberuflichkeit oder Selbstständigkeit, dieses Für und Wider, also das ist schon was, habe ich jetzt auch ganz schön lang und ja, ich kann es total nachvollziehen, was er da sagt. Also dieses Sinnstiftende in dem, was er tut und diese Freiheit, dass man eben nicht so von anderen abhängig ist und dass man nicht diese Zeiten hat und dass man eben auch mal sagen kann, heute fühle ich es nicht. Mhm. Und dann zwingt mich auch keiner, es zu tun. Das ist schon schön. Andererseits ist der Druck natürlich irre. Das hört man gleich ein bisschen raus. Weil du hast halt kein Unternehmen, das dir dein Gehalt einfach zahlt, ganz egal. Ja, also finde ich super spannend. Und ich finde es spannend, weil das ist was, das mir wirklich ganz oft, ich glaube, ich habe es auch hier schon öfter erzählt und mit Himmelblau bei unseren Reportagen, es ist so oft so, dass die Leute, die was erschaffen durch Händekraft, die sind irgendwie, fühlen die sich mehr bei sich als jeden Büromensch, den ich jemals getroffen habe.
Na, cool. Ja. Ich finde es total bewundernswert, wie er mit diesem Thema Depressionen auch umgeht und dann trotzdem den Schritt gewagt hat, einfach auch in die Selbstständigkeit zu gehen, unter dieser besonderen Herausforderung. Ja, aber ja, deswegen ist eben wahrscheinlich auch dieses Thema Sicherheit und ich habe diese Fallback-Lösung theoretisch, ich kann da wieder zurückgehen, sehr wichtig. Ja.
Übrigens, unfassbar geiles Zeug, schaut sich das bitte an. Das sind richtig, richtig faszinierende Schalen und Kugeln und was immer er tut.
Sehr cool. Mega. Sehr schöner Beitrag. Danke, dass du uns den auch mitgebracht hast, Christian. Den
Aber
Franz.
Gerne.
Sehr schön. Wollen wir direkt mal in unsere Rubrik Schmankerl der Folge starten?
Unbedingt.
Schmankerl der Folge.
Das Schmankerl der Folge wird präsentiert von Prechtl. Frisch, lecker und mit viel Liebe zu regionalen Produkten. In den Prechtl-Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Aibling und Bad Fallenbach ist Schmankerl-Shopping garantiert. Prechtl, hier geht's mir gut.
Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen und es gibt leider auch düstere Studien.
Oh Gott, also was kommt jetzt?
Über 40% der heutigen Berufe könnten bis 2030 verschwunden sein, sagen Forscher. Bis zu 40%.
Wow.
Sagen Forscher der Oxford University. Und das klingt, wir haben ja gerade drüber gesprochen, erstmal irgendwie bedrohlich, aber es entstehen halt auch neue Berufe und vielleicht sind darunter auch Berufe, die wir jetzt noch überhaupt nicht uns vorstellen können, was auch immer es sein mag. Ich habe einen Artikel gelesen auf meiner Lieblingsplattform Perspective Daily, die sagen dann, ja, Sauerstoffgärtner, Hologrammarchitekt, irgendwelche Lachsachen, die wir halt jetzt im Moment komisch oder Science-Fiction die nach Science-Fiction klingen, aber könnte sein. Und jetzt ist halt die Frage, eine Frage, die man daraus ableiten könnte, wie bereitet eigentlich die Schule und das Schulsystem junge Leute auf sowas vor? Fun Fact, irgendwie gar nicht, weil unser Schulsystem halt noch so ist wie vor 200 Jahren. Und da gibt's ein Projekt, das da aushilft und es nennt sich die Zukunftsbauer. Da hat die Zukunftsforscherin Eileen Möck und ein diverses Team aus Lehrerinnen und Designerinnen ein Prinzip Zukunftsdenken in Klassenzimmer, also ein Konzept entwickelt, mit dem sie Zukunftsdenken in Klassenzimmer bringt, mit dem Vorsatz, eben Kindern Lust zu machen, sich mit der Zukunft kreativ auseinanderzusetzen und so Utopien zu spinnen und halt mal sich total crazy Sachen zu überlegen, was könnte denn später passieren? Also nicht irgendwie Mathe, Deutsch, sondern eben so eine Art
Mint.
Ja, genau, nicht Mint, sondern so eine Lernreise mit verschiedenen Etappen, wo man eben Visionen spinnt und auch mit Unsicherheit umgeht und über die eigenen Berufe nachdenkt oder jetzige und sich überlegt, ja, wie wird es irgendwann mal, was könnte sich daraus entwickeln? Das ist total witzig und neugierig macht es und ist für die jungen Leute auch viel spannender als eben dieses Lehrplangeklopfe, wie man es bei uns halt macht. Das haben schon über 15.000 junge Leute haben da schon mitgemacht und haben eben irgendwelche Berufe oder so ersponnen und eben gemerkt, dass das ganz witzig sein kann. Das kann man, wenn man auf die Website geht, kann man sozusagen als Lehrkraft diese Menschen anschreiben und eben buchen. Also es ist dann so ein Kurs, dauert, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Schulstunden. Es gibt tolle Materialien dazu. Das ist irre spannend und ist vielleicht auch mal ein bisschen konstruktiver und visionärer als unser aller uralten Lehrpläne, die halt einfach echt so altbacken peinlich sind.
Cool.
Sehr cooles Schmankerl. Ich habe natürlich auch ein Schmankerl für euch dabei. Und zwar haben wir es jetzt schon mehrfach gehört, das Ausbildungsjahr ist vor kurzem gestartet und die Jugendlichen, die in eine Ausbildung gerade starten, sind ja meist so 16, 17, 18 Jahre alt. Perfekter Zeitpunkt also, um sich mal wieder mit dem Thema Jugendsprache auseinanderzusetzen. Da prallen natürlich auch in solchen Ausbildungsbetrieben ja Generationen aufeinander, die komplett unterschiedlich kommunizieren. Wir haben uns letztes Jahr schon mal darüber unterhalten und das Jugendwort des Jahres 2024, also letztes Jahr, war Aura, wissen wir alle noch, ne? Wird in der Jugendsprache häufig verwendet, um die Ausstrahlung einer Person zu beschreiben. Oder wenn halt irgendwas passiert, wenn jemand stolpert, dann hat der halt Abzugspunkte. -10 Aura oder so gibt's dann. Aktuell haben wir, beziehungsweise die Jugendlichen, noch bis zum, bis zum 8. Oktober Zeit, unter den Top 3 der Jugendwörter für 2025 auszuwählen. Ich würde euch jetzt ganz kurz einfach mal nur random die Top 10 für dieses Jahr vorlesen, einfach damit wir wissen, mit was wir es generell gerade so zu tun haben. Und ihr sagt mir bitte nur ganz kurz, ja oder nein, ob ihr das schon mal benutzt habt, diesen Ausdruck oder das Wort. Okay? Also wir fangen an. Das sind die Top 10 für das Jugendwort 2025. Digger.
Jo.
Ja.
Low-key.
Nein.
Nein.
Wisst ihr, was es ist?
Also, ja.
Vielleicht erkläre ich es kurz auch für die Hörer und Hörerinnen da draußen. Der Begriff bedeutet so viel wie so ein bisschen, so unauffällig, unterschwellig. Es wird benutzt, um auszudrücken, um was auszudrücken, ohne dass es irgendwie dramatisch wirkt. Ja, also ich habe jetzt keinen Beispielsatz, aber er war low-key nicht begeistert, könnte man zum Beispiel sagen. Christian war low-key nicht begeistert von diesem Begriff. Wäre ein perfekter Beispielsatz. Okay. Rede.
Als Imperativ.
Ah, in dem Zusammenhang, wie es hier ist, safe nicht.
Also, wenn du jetzt gerade noch deinen Schmankerl erklären würdest und du sprichst so über das Bildungssystem und so weiter, dann würde ich sagen, rede! Weil du hältst quasi gerade eine Rede. Also, alle sollen das hören, was du sagst.
Ja. So ein bisschen wie im alten Rom. Erst Aura, dann Rede.
Ja, es ist crazy.
Alle inspiriert.
Ja. Schere.
Nicht nur im Sinne von Word.
Word, ja. Rede. Ja, hört
cool,
ihm zu. Die,
hey, ihr habt es übersetzt. Applaus.
Ja. Bam. Schere.
Das Wort sicher, aber nicht.
Der Begriff kommt aus der Gaming-Szene und wird ebenso bla bla bla. Es ist mehr so, ja, wie erkläre ich das? Ich möchte das nicht ablesen, sondern euch natürlich erklären. Es ist, wenn jemand Mist baut und sich das eingesteht, dann, also wenn jetzt jemand auf dem Fußballplatz ist,
okay,
und er fault und
dann gibt er das nie zu.
Er kriegt eine Verwarnung und er sagt so, ja, sorry, es war ein Foul. Also sehr
unkomisch. Im Frauenfußball kommt es schon vorher.
Vielleicht.
Gott sei Dank.
Dann würde man jetzt sagen so, Schere.
Okay. Echt?
Ja.
Wow.
Nächster Begriff. Ja, frag mich doch nicht. Ich
ist das
bin
die
doch
innere
auch
Zerrissenheit?
Vielleicht.
Also ich kenne das unter
Peace. Ja. Schere. Ja, könnte vielleicht.
Vielleicht
ja,
wurde
das
es interpretiert.
Gott, jetzt ist ein unfassbares Klimagespräch. Es macht mir unfassbar Spaß.
Okay. Next. Okay, sind wir bereit? Siebau.
Was?
Ich buchstabiere S-Y-B-A-U. Siebau. Ich glaube, wahrscheinlich sagt man, ja, egal. Wissen wir nicht, oder?
Ich glaube nicht.
Yeah, also Bau, ja, sagt mir was.
Also es ist eigentlich, steht jeder Buchstabe für ein Wort. Deswegen sagt man vielleicht auch gar nicht Siebau. Und es wird auch wahrscheinlich eher geschrieben, benutzt, als dass man das wirklich ausspricht.
HDGDL.
Sowas wie HDGDL, genau. Siebau steht für Shut your bitch ass up.
Geil. Boah, jetzt da. Oh, jetzt gefällt's mir.
Ja, also sowas wie, sowas wie halt die Fresse, Siebau.
Statt MFG am Ende einer E-Mail, glaube ich.
Guck, wir waren noch richtig nett. Wir haben hab dich ganz doll lieb geschrieben. Die
genau
sagen halt die Fresse.
Die sagen halt's Maul. Ja. Tod.
Wie der Tod.
T-O-T. Tod.
Ist es eine Abkürzung oder ist es tot?
Es beschreibt was, wenn was lahm ist oder uncool. Wenn die Party kacke ist, ist die Party tot.
Ehrlich?
Ja.
Kreativ sind die.
Mhm. Und dann gibt's noch was, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, das ist mir schon leid. Also geschrieben wird's T-U-F-F, tuff. Ich glaube, sie sagen tough.
Wie tough, oder
ja
was?
Und,
ich fände aber gut, wenn's tuff wäre.
Sie sagen's auch, wenn halt irgendwas krass oder cool ist, oder wenn es richtig ballert, dann ist es tuff.
Also,
oder tough.
Ja, man hat das Wort tough gehört, aber wenn man in der Grundschule nach Gehör schreibt, ist halt tuff draus.
Rausgefunden.
Ich finde Tuff gut.
Tuff. Wir würden Tuff sagen. Das waren jetzt die 7 aus den Top 10, aber jetzt kommen die 3, die es in die Top 3 geschafft haben und die aktuell zur Auswahl fürs Jugendwort stehen für dieses Jahr. Seid ihr bereit? Checkst du. Wird genutzt, um sicher zu gehen, dass das Gegenüber wirklich versteht, was du gerade gesagt hast.
Also bei uns war es noch, checkst du das?
Ja.
Effizienz.
Checkst du. Okay. Passt gut, was du gerade gesagt hast, zu dem nächsten. Weil das ist einfach das crazy.
Uff.
Yep. Es fehlt also das ist.
Ja, Effizienz.
Und es bedeutet genau das, was es früher auch schon bedeutet hat. Aha, cool. Oder so, ja. So, und jetzt haltet euch bitte wirklich fest. Weil ich hab's noch nie gehört.
Du bist doch jetzt auf TikTok unterwegs, zu fix.
Aber
vielleicht nicht immer nur Leuten beim Lesen zuschauen,
Christian,
sondern mal ein bisschen
damit würdest du auf TikTok richtig reich werden. Vielleicht nicht auf TikTok, vielleicht auf einer anderen Plattform. Es pass auf. Was ist Goonen?
Wo habe ich dir das neulich gelesen?
Hast du es schon mal gehört?
Ich habe es mal gehört, aber ich kann dir ehrlicherweise auch nicht sagen,
was also das heißt. Mit Doppel-O, G-O-O-N-E-N, Goonen.
Hört sich pervers an.
Das ist schon mal richtig. Was könnte das bedeuten?
Kannst du mal beim Frühstück beim Goonen zuschauen.
Danke. Du wirst das gleich zurücknehmen, wenn ich dir erzähle, was es ist.
Also. Hat es nichts mit den Goonies zu tun?
Nee.
Ist ein süß, ganz was Süßes wie ein
Ich glaube nicht, dass es so süß ist.
Na, schade.
Jetzt passt auf. Goonen ist ein Begriff der deutschen Jugendsprache und beschreibt das stundenlange, exzessive...
Oh Gott, warte. Ich weiß nicht, ob du den Satz zu Ende sagen sollst.
Selbstbefriedigen zu Pornografie, oft mit dem Ziel, einen Rauschzustand zu erreichen und den Höhepunkt hinauszuzögern. Das Wort beschreibt eine süchtige Praxis und steht für eine intensive, über das übliche Maß hinausgehende Selbststimulieren. Es ist ein umgangssprachlicher Begriff, der sich in der Jugendsprache etabliert hat und eine suchtartige Komponente implizieren kann.
Wie fühlst du dich jetzt?
Ich bin froh, dass wir doch noch es geschafft haben,
dass wir das beim Frühstück nicht machen.
Das Schlüpfrige in die Folge mit reinzubringen, weil das haben wir gerne. Und ich habe schon befürchtet, dass das es heute gar niemals nicht über Penisse gehen wird. Aber Gott sei Dank.
Gut, dass man für Selbstbefriedigung jetzt nicht unbedingt nur einen Penis, also.
Nein, braucht man nicht unbedingt, aber ich für meinen Teil schon.
Du für deinen Teil schon, gut. Aber I'm sorry, wie schafft es denn dieser Begriff in die Jugendsprache? Sind die alle
exzessiv?
Also ich meine, dass die sich vielleicht selbst befriedigen, in Ordnung, aber das ist ja
stundenlang. Und da heißt es immer, die haben keine Hobbys.
Ja.
Derweilen
sind die alle am Goonen.
Stimulieren sie sich Stunde um Stunde. Und das erklärt, warum die immer so einseitig hier so einen Bizeps.
Klassischer Tennisarm.
Ja?
Goonarm.
Goonarm. Sehr gut. Der Goonarm. Das sollte man empfehlen.
Das wird der Folgentitel.
Schon, oder?
Der Guten Abend. Nicht guten Abend, sondern guten Abend.
Guten Abend.
Oh Gott.
Das muss ich mir sofort schreiben.
Guten Abend sagen doch die Mainzelmännchen, oder? Ah. Guten Abend. Wow, Christian.
Ja, was? Ja, alle wieder wach?
Ja, ich war schon die ganze Zeit wach. Schmankerl der Folge. Jetzt möchte ich mal das Ganze auf das Thema Innenarchitektur nochmal zurückkommen.
Da bin ich jetzt aber wirklich gespannt.
Um eine Lanzschüberleitung jetzt zur Innenarchitektur
Gut, dass du wieder die Lanze ins Spiel bringst. Nee, aber jetzt mal, wenn man so ein exzessives Hobby hat, ja?
Da kann ich nimmer planen.
Nee, das meine ich gar nicht, aber... Es kommen ja vielleicht auch Leute mit Sonderwünschen.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn jetzt einer sagt, ja, also ich habe ein ziemlich exzessives Hobby. Goonen. Dafür brauche ich einen speziellen Raum.
Ja.
Und der hat folgende Anforderungen.
Ja.
Also
Schalldicht.
Was man's? Ein riesiges...
Screen.
Ja, genau. Also viele Steckdosen vermutlich auch einfach. Gutes WLAN. Waschbecken.
Abfluss in der Mitte, eine spritzt im Schlag.
Okay, stopp. Wir hören auf. Was ich eigentlich
wir
fragen
könnten
wollte,
über ein anderes tolles Projekt sprechen, aber ich finde das auch spannend.
Ja, nee, aber gibt es irgendwas sehr Besonderes, was du so als Anforderung mal bekommen hast? Kein Goonen, sondern vielleicht irgendwas, was dir so nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
Also es gab einen Kunden oder ein Paar, die einen Darkroom wollten. Wir haben leider keinen Platz dafür gefunden.
Oh.
Also dafür würde ich die Küche rausschmeißen.
Ich hätte es super gerne gemacht. Ich würde auch mal gerne ein Bordell machen.
Ja.
Ich glaube, da kann man so richtig...
Der Aufruf gilt.
Crazy gehen, aber bitte mit Stil.
Ja.
Also nicht so ein Ramsch, so ein Herzaster.
Vielleicht ist es im Herzast total... Für Menschen nicht aus Rosenheim. Das ist ein
Etablissement.
Es ist ein Bordell.
Ja.
Ein sehr bekanntes. Aber ich glaube, das älteste der Stadt oder so.
Kann sein.
Rosenheim hat ja generell eine sehr hohe Puffdichte.
Ich weiß. Ich habe da mal eine Reportage drüber geschrieben, die wurde in den Kreisen, also da war ich.
Du hast gelobt.
Ja, aber ich habe mir da wirklich.
Rede!
Du, da habe ich recherchiert wie ein
Ochs. Als hättest du gegoogelt.
Wie ein Gunnar.
Wirklich, also das war sehr eine sehr gute, ausführliche Reportage mit der Polizei, mit
das ist crazy.
Mit Rosenheims Ältesten, darf man nicht sagen, weil das kriminell, mit Rosenheims Ältesten Mann, der...
Darf man das nicht sagen?
Nee, weil der Begriff ist kriminell.
Pimp.
Also zu
Pimp. Ja. Aber Pimp darf man sagen, oder?
Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall nicht. Also er ist ja auch keiner, sondern halt... Vermieter. Mit Rosenheims ältesten Raumvermieter und seiner Ehegattin habe ich ein Interview geführt in einem Club. Das war wirklich super lustig, weil die hatte, und ich liebe diese Erklärung, die hatte zwei alte Möpse. Hunde. Und ich spreche von den Hunden, genau. Und die haben immer gefurzt. Also die waren bei dem Interview zugegen auf der Couch und die waren alt und die haben...
Mir geht, wenn Penny Lane da ist.
Hat gefurzt. Ja, da ist Penny Lane, da ging Rosenduft.
Digga.
Und den habe ich gesprochen. Dann habe ich mit einer selbstständigen Sexarbeiterin gesprochen, die das wirklich authentisch einfach aus Spaß an der Freude gemacht hat. Und dann war ich, ins Herzass bin ich nicht, weil da war der Chef irgendwie nicht da. Aber mir hat so im Morgenmantel so eine verschlafene, nette Frau aufgemacht.
Eine nette Dame.
Ja.
Okay.
Und das war dann damals so ein Aufmacher in der Lokalzeitung, in der ich gearbeitet habe.
Es war also richtig.
Ja. Ja. Und es hat sich, genau wie Marcella sagt, Rosenheim ist in der Rotlichtszene für so eine kleine Stadt. Das ist irre.
Tja, also wenn noch ein Etablissement dazukommt, dann...
Endlich ein schönes.
Ja, gut.
Liebe Verwaltung, Stadtverwaltung, Baugebiet bitte ausweisen. Ich weiß gar nicht, dürfte man das? Das ist ja ein Gewerbe. Du brauchst ein Mischgebiet.
Mischgebiet.
Oder Gewerbegebiet.
Ja. Hm? Oder ich würde mal gerne eins machen für Frauen, wenn es sowas gibt.
Ja.
Also weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Wäre mal interessant.
Ja.
Stille.
Ich denke gerade nach.
Also ich kenne keins.
Ja, ich auch
nicht. Wäre jetzt auch keins.
Ja. Ich kenne, also...
Also es gibt Escort-Männer, Escort-Männer, aber tatsächlich ein Bordell, in das dann Frauen gehen, das würden Frauen einfach nicht tun.
Ich glaube auch, dass es Frauen eher nicht machen würden. Also Stripclub, so Chippendales-mäßig, aber...
Da ist rappelvoll.
Also ich
die
war
Chippendales
mal
in Rosenheim, in da bricht's Kuku auseinander.
Ich war mal in einem Stripclub und ich bin hochkant rausgeflogen.
Echt?
Habe ich das schon mal erzählt?
Dann tanz halt anständig.
Genau, meine Performance war einfach nix.
Ganz ehrlich, ich zieh sie nicht mehr aus.
Sie nicht alles. Gunen. Da konnte keiner gunen. Nee, wir waren auf einem Junggesellenabschied in einer bayerischen Stadt. Und dann sind wir waren ungefähr 15 Mädels und haben uns dann in der Innenstadt abholen lassen und sind in ein Gewerbemischgebiet gefahren worden und kamen dann da an so einem Stripclub raus. Mit angebundenem Bordell. Und wir hatten einen Stripper für unsere Freundin bestellt und waren dann auch da ganz fleißig und haben dort dieses Geld in falsches Geld umgetauscht, was man halt so braucht. Und
also,
dann
wir sind jetzt schon im Club. Ja,
dass man da so in den Schlüpper reinstecken kann, theoretisch und so weiter. Und da war so eine große, runde Tanzfläche in der Mitte. Es war eine relativ große Location und so ganz viele so Barhocker um diesen Kreis drumherum. Und wir haben halt schon gesehen, was die Männer da für Shows geboten bekommen. Das waren sehr, wirklich Top-Tänzerinnen, die da unterwegs waren. Es hat auch sehr gut gerochen da und so. Es waren so meine Wahrnehmungen des Ganzen. Und dann hieß es, ja, jetzt seid ihr dran, jetzt könnt ihr euch da drum rumsetzen. Die Männer außenrum waren schon ganz so, jetzt sind da die Frauen da. Und dann haben die uns ja echt einen Typen hingetan, der hat das noch nie vorher gemacht. Also safe. Der hatte da irgendeinen anderen Job, den haben die in so einen Borat-Spandex...
Hausmeister, so jetzt.
In so einen Borat-Spandex-Anzug haben die den reingepackt. Und dann kam der als Scheich verkleidet da rein mit so einem riesigen Gummipimmel. Und es war wirklich alles andere als ansehnlich,
das
muss man sagen.
Jetzt schon so absurd.
Ja, es war super absurd. Und wir waren auch so, ey, wir können doch jetzt... Also, und dann hat die da die Show bekommen und wir dachten uns dann, es tut uns echt leid, aber wir zahlen den nicht. haben gesagt, es war einfach scheiße. Es tut uns echt leid, aber wir haben echt, schaut euch mal an, was die Männer da geboten bekommen. Also das ist ja wirklich lächerlich, was wir hier gekriegt haben. Und dann haben wir dem wirklich unser Geld nicht gegeben, und sondern sind dann eiskalt sitzen geblieben, während die Frauen weiter getanzt haben, und haben die Frauen haben dann quasi uns nochmal eine Show geboten. Und das fanden alle Gäste männlicher Natur sowas von nicht cool, dass jetzt so viele Frauen dort waren, dass wir dann irgendwann gebeten wurden, doch bitte rauszugehen. Wir so, nein, wir waren natürlich alle leicht alkoholisiert.
Kleines Schwüppchen.
Ganz, ganz leicht. Und uns wurde dann tatsächlich witzigerweise auch mit der Polizei gedroht.
Ehrlich?
Ja. Dann sind wir gegangen.
Oh, schade.
Ja.
Das wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen.
Endlich sind die Stripper da.
Genau. Ja, genau. Stimmt, dann kommen die rein und dann denkt ihr, das sind die echten. Ach ja, aber das gibt schönes Zeug. Ja,
es wäre auf jeden Fall Material für Film gewesen.
TikTok,
ja. Ja. Halleluja. Okay, sorry, kleiner Exkurs mit mir in den Stripclub. Oh Gott, Mama, Papa hört diese Folge nicht.
Ich habe auch schon mal von meinem Stripclub-Besuch in Kanada erzählt.
Das steht.
Kann. Ich habe da Verwandte.
Ah, ja?
Und mein Onkel und meine Tante haben mich in den Stripclub eingeladen.
Mhm. Ich war in München.
Also wenn es dann mal so weit ist und du einen Stripclub oder Bordell einrichtest, dann möchte ich mir das gerne anschauen.
Ja, ja. Bitte. Sehr ich gut. Auch.
Ja. Das hoffe ich, dass du dir das anschaust.
Also auch danach. Also Bordell jetzt nicht, aber
ja.
Stripclub.
Könnte man ja mal auf so eine Bucketlist setzen. Sehr schön.
Ich würde jetzt gern ein paar seriöse, coole Projekte mir erzählen lassen. Einfach, um meinen Puls auch wieder ein bisschen runterzubringen.
Ja, let's go.
Von Marcella natürlich.
Ja, natürlich.
Also ich mache auch noch andere Sachen.
Ja. Nee, erzähl doch mal, du hast ja wirklich, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr saucoole Projekte, die ich ja gar nicht weiß. Ich kenne ja nur diese Koch, was war das eigentlich, das Restaurant?
Kochschule.
Oder war es Kochschule? Es war Kochschule.
Mhm.
Magst du da mal erzählen?
Ja, das war auch tatsächlich ganz witzig. Das war mitten im Büro, Umzug, und zu Corona-Zeiten sind wir gerade in unsere neue Bürofläche gezogen, und ich saß in meinen Assi-Umzugsklamotten am Boden, habe irgendwas zusammengeleimt. Und dann stolperte ein Herr rein mit Maske und meinte, ja, er sei Gastronom. Und er hätte da vielleicht ein Projekt, weil ihm gefällt diese Wand, und wir können ja mal reden. Und dann lief er raus. Ich war so, den kenne ich doch irgendwoher. Und dann habe ich ihn gegoogelt. Ich war witzigerweise 2 Wochen vorher bei ihm zum Essen. Mit meiner Freundin, und dann habe ich sie angerufen. Ich so, ich glaube, der Ali Güngemisch war gerade bei mir im Büro. Und war er dann auch. Wir hatten dann einen Termin. Und ja, und er hatte diese Kochschule und das stellt er sich vor. Und das war es dann an Briefing. Also es war super kurz, super effizient, und ich habe mir sau viele Gedanken gemacht, so, wie könnte man, er hat ja ein Restaurant, er hat ein Bistro, ich will ja nichts von beiden irgendwie kopieren oder abklatschen, aber trotzdem musste er eine gewisse Sprache auch erkennen, dass es jetzt nicht komplett aus der Rolle fällt. Und dann habe ich mir ein Kochbuch von ihm geholt und habe daraus quasi meine Farbinspiration gezogen. Also aus den Tellern, aus den Gerichten, aus den Chilischoten, die am Markt hängen. Und wir hatten super viel Freiheit in dem Projekt. Wir haben es dann präsentiert. Ich weiß gar nicht, ob sich was geändert hat, ehrlicherweise. Wir haben mit einem Küchenhersteller zusammengearbeitet. Die haben die Küche, also es war ein Sponsorenvertrag, die haben dann die Küche gestellt. Und das war das Einzige, woran wir uns so ein bisschen orientieren mussten. Und sonst hatten wir da relativ freie Hand. Also es war ein sehr entspanntes Projekt.
Cool.
Also wenn ihr mal levantische Küche erlernen wollt, kann man da einen Kochkurs machen.
Sehr cool.
Halli, kriegen wir das gesponsert?
Aus Recherchezwecken würden wir da vielleicht mal hingehen. Ja. Klingt gut. Ja, mega.
Was sind sonst noch so Highlight-Projekte von dir?
Also wir haben letztes Jahr einen Ladenausbau in Prien am Chiemsee fertiggestellt. Einen sehr schönen Laden für sehr hochwertige Luxusmode, Adam und Eve. Mhm. Genau, es sind knapp 300 Quadratmeter Fläche. Sehr, also die Innenarchitektur wurde sehr ruhig gehalten. Wir haben eigentlich nur zwei Ecken, die mit Farbe bespielt wurden, weil der Fokus natürlich auf der Kleidung liegen soll. Nee, aber das ist auch ein sehr, sehr cooles Projekt geworden. Sehr reduziert, was wir ja eigentlich eher stilistisch nicht unbedingt immer sind. Also wir mögen ja schon viel, viel alles. und ein anderes sehr, sehr spannendes Projekt war ein privater Innenausbau, wo die Bauherrin den Wunsch geäußert hat, sie möchte lediglich von Frauen mitgestaltete Möbel verbauen.
Ach, krass.
Ja.
Das ist eine sehr special Anforderung.
Ja, oder? Das war auch super viel Recherchearbeit, weil du weißt natürlich die Hersteller, aber du weißt nicht unbedingt immer die Designer, wenn es jetzt nicht gerade Eileen Gray ist oder super bekannte Damen. Bei so kleineren Sachen weißt du es ja gar nicht unbedingt immer. Und das war also absolut eine Herausforderung, aber sehr, sehr spannend.
Cool, ja, mega.
Haben wir auch gerade eine sehr schöne Veröffentlichung bekommen. Und jetzt haben wir gerade drei Wohnungen in einem Haus fertiggestellt. Das war auch also Mutter, Tochter, Tochter. Und alle irgendwie sehr ähnlich, aber irgendwie auch so gar nicht.
Auch die hat dann jeder individuell ihre, ach wie schön.
Ja, ja. Cool. Also super, super cooles Projekt, super nette Kundinnen. Aber gerade so dieses Gehirnjogging zwischen drei Geschossen, was dann auch alles gleichzeitig irgendwie lief.
Ja, krass.
War eine schöne Herausforderung.
Mhm. Cool.
Ja.
Ja, klingt auf jeden Fall mega. Sehr cool. Bin gespannt, wie es da bei dir weitergeht und was wir dann noch alles sehen, hören, erleben.
Ich auch.
Wer weiß, also erleben im Sinne von zum Beispiel in dieser Kochschule, da gibt es ja vielleicht auch noch andere Projekte, ich denke jetzt nicht an das, was du gerade denkst.
Ich habe gerade an Metze gedacht.
Ja, Essen. Klar.
Ja.
Ich auch.
Gut, ich könnte da ständig dran denken. Ich könnte auch ständig
oder
essen.
Auch in Prien, wenn ihr in Prien seid, ist jetzt ja nicht so weit weg.
Mhm. Shopping.
Shopping, jetzt ja. War.
Stefan freut sich.
Gut.
Ich glaube, da muss ich aber erst noch ein bisschen was zurücklegen, um bei Stefan zu shoppen.
Ja, da gibt es auch andere Sachen.
Also.
Er hat auch schöne Accessoires, die er verkauft.
Okay.
Also auch.
Da würde schon lange mal wieder ein Ring gut stehen.
Ja.
Vasen hatte er beispielsweise auch.
Na gut, oder so. War eine Vase.
Kerzen.
Ja, geil. Jetzt ist die Kerzenzeit, es ist Herbst.
Das stimmt.
Wir können alle Kerzen brauchen. Also ich habe vor allem tatsächlich momentan LED-Kerzen wegen der Katze.
Ja, aber ich mag die LSD-Kerzen ganz gern.
Sag mal. Okay. Hiermit würde ich sagen, packen wir mal Songs auf unsere Playlist.
Ja.
Ja? Marcella, hast du uns auch einen Song mitgebracht?
Aber Playlist? Natürlich.
Ich bin schon ganz aufgeregt.
Und du kannst auch gespannt sein, welchen
ja, dieser wirklich dann auf die Playlist setzt.
Und wann. Welcher von denen es dann wird.
Genau, schauen wir mal. Nee, man muss erklären, die Playlist und ich, wir stehen so ein bisschen auf Kriegsfuß manchmal. Sie macht manchmal nicht das, was ich will. Ja, aber wir wären besser.
Ihr rauft euch schon nur zusammen.
Ich notiere jetzt also fleißig mit, damit ich das dann direkt im Anschluss schon mal vorbereiten kann. Also, was hast du?
Also ich habe tatsächlich mehrere. Ich überlege gerade, zu welchem ich tendiere. Mhm. Also ich höre eigentlich fast ausschließlich Oldies.
Cool.
Mhm. Bin ein bisschen vor meiner Zeit stehen geblieben.
Vielleicht ich so erinnere eher mich, als du damals im Auto hergekommen bist, damals zu dem Shooting, hast du auch so geile Funk-Soul-Musik irgendwie.
Oh ja, das war eine richtig gute Playlist. Ja. Also es hat sich auch.
Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen.
Ja, ich höre auch immer noch sehr, sehr laut Musik im Auto. Mittlerweile ist es tatsächlich eher Kindermusik.
Ja.
Gezwungenermaßen, aber wenn ich alleine bin, dann immer noch volles Rohr.
Cool.
Irgendwas. Also ich tendiere zwischen Queen, Beatles oder Joanne Baez.
Nehmen wir die letzte, die anderen haben. Nee, Beatles haben wir noch nicht
drauf. Beatles haben wir noch nicht drauf.
Queen haben wir erst kürzlich gehabt.
Ja, dann
fällt es aber schon mal aber raus. Gästin ist trotzdem Königin. Wenn du jetzt sagst, du fühlst jetzt Queen so sehr,
dann fühlst du Queen.
Es darf nur nicht das gleiche Lied sein.
Nee, also Joanne Baez fühle ich schon sehr. The Night They Drove Old Dixie Home. Super Song. Mhm. Kann ich auch bis zum Abbrechen hören. Mhm. Der ist super.
Ich mag das, wenn du mit Dialekt sprichst.
Soll man den nehmen?
Ja, ja, klar.
Kannst du die lange hören?
Ja.
Ist das,
ich kann auch Janis Joplin lange hören.
Ja, ja. Also stimmig. Ja, ich finde die, schon irgendwann ist mir das zu hoch.
Nee, es geht schon. Ich habe früher sehr viel Janis Joplin gehört. Mhm. Und wenn ich das dann sehr laut in meinem Zimmer gehört habe, hat mein Vater mich immer gefragt, was für Katzenmusik ich hören würde.
Nett.
Das ist lustig. Das finde ich gut. Christian.
Ja?
Was hast denn du uns mitgebracht?
Die Beste.
Die Beste?
Eine der Besten.
Okay.
Dolly Parton.
Nice.
Die
welches?
Man, wenn man sie noch nicht kennt, unbedingt mal auschecken sollte. Aber das wissen ich mir andere immer erst. Das
wäre ein Verbrechen, wenn man die nicht kennt.
Soll es geben. Rede.
Rede.
Und wenn man glaubt, sie zu kennen, dann ist sie auch wieder schon ein bisschen anders. Also, weil klar, man denkt also mit Dolly Parton an diese Glitzer-Outfits und an diese unfassbaren
Haare. Habe ich übrigens schon ein Live-Outfit von ihr gesehen, ist nämlich in Nashville ausgestellt in diesem Musikmuseum.
Ja, da gehört sie auch hin. Also die hat über 1000 Songs selbst geschrieben und die hat verdammt nochmal mehr als 100 Millionen Alben verkauft.
Das ist so krass.
Als Country-Ikone, und aber man merkt, dass sie auch mehr als nur eine Country-Ikone ist, weil auch Beyoncé sie ja bewundern und Taylor Swift und Miley Cyrus, die irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen verwandt sind. Und die ist auch irgendwie, sie schafft es, dass sie einerseits so eine bodenständige amerikanische Heldin im Süden ist, aber trotzdem ja so eine feministische Kämpferin und in der queeren Szene total beliebt. Mhm. Also irgendwie ist sie so eine amerikanische Übermutter, die alle
vereint.
Die könnte eigentlich einen gewissen Orangen
ablösen.
Ich wollte sagen, Dolly for President.
Das würde dieser Welt sehr gut tun. Und natürlich, wenn wir über Berufe sprechen, kann es nur ein Lied geben, der sich 9-to-5 schimpft.
Der ist auch glorreich.
1980 für den gleichnamigen Film geschrieben, in dem hat die Dolly auch mitgespielt. Bei uns hat der irgendwie einen ganz bescheuerten Namen.
Ja, das ist häufig
Liebling,
so.
Lass uns den Chef killen. Irgendwas total Dummes, wow. Keine Ahnung. Und der Clou ist, das Klackern am Anfang, da ist auch dieses rhythmische Klackern mit der Schreibmaschine, da sagt Dolly mit ihren gigantischen Fingernägeln.
Die kann auch mit denen Gitarre spielen.
Selbst produziert und jeder kennt das Lied, also eine Hymne für arbeitende Frauen, die stolz sind und wütend sind, weil sie so viel zu tun haben, aber als trotzdem alles wuppen und Nummer 1 in den USA natürlich und deswegen muss er auf unsere Playlist.
Geil. Ich setze auch eine Frau auf die Playlist. Und zwar aber nicht mit ihrem Soloprojekt, sondern mit ihrer Band Paramore. Und zwar ist es der Song Ain't It Fun, weil Arbeit sollte auch ein bisschen Spaß machen, würde ich sagen. Und dieser Song, wenn ich zum Beispiel mal so einen Tag habe und nicht so motiviert bin, dann muss ich den ganz laut hören und dann funktioniert's. Ja, Musik kann ja auch so eine treibende Kraft sein. Kann uns happy machen, kann Stimmung verändern. Und deswegen packen wir den drauf. Wundervoll.
Also meiner ist eher inspiriert für die Nachtschichten.
Für die Nacht. Ja, muss auch sein.
Gibt's auch.
Hervorragend. Dann haben wir 3 Songs auf unsere Playlist gesetzt. Dann bleibt uns...
Die sind sehr gut.
Die sind sehr gut, finde ich auch. Dann bleibt uns vielen, vielen Dank zu sagen, dass du uns hier heute beglückt hast mit deiner Anwesenheit. Das war sehr, sehr schön. Vielleicht klappt es ja nochmal irgendwann in einer Zukunft, in der vielleicht neue Projekte da sind, über die du gerne berichten möchtest. Who knows? Und von daher, vielen Dank, dass du da warst. Das war uns ein Fest. Und dann dürfen wir beide uns jetzt zurücklehnen, Marcella, denn...
Euch viel Spaß beim Gummen. Ich habe noch zu tun.
Genau, der Christian hat hier noch ein bisschen zu arbeiten. Und zwar liest er uns die nächste Folge von unserem Betthubfall vor.
Ich bin alles andere als bereit, flüstert Sebastian seinen metallenen Handfesseln zu. Er kommt sich vor wie der einst Michael Knight, der von David Hasselhoff gespielte Held einer alten Fernsehserie, der über eine Armbanduhr mit seinem schwarz lackierten Pontiac Trans Am kommunizieren konnte. Ein sprechendes Auto, das allerhand Tricks drauf hatte. Vielleicht war die Karre ja auch von einem Plappergeist besessen, überlegt Sebastian.
Andererseits, dieser Kit kam seinem Fahrer immer zur Hilfe. Snorre hingegen reitet ihn seit der ersten Sekunde immer nur weiter hinein in die Scheiße. Während er das Wort denkt, zuckt er kurz zusammen. Laut ausgesprochen, zu Hause, in Anwesenheit von Karin und den Kindern, hätte er jetzt einen Fünfer in die Fluchkasse werfen müssen. Mindestens. Ich würde einen Hunderter bezahlen, um jetzt bei ihnen zu sein, denkt Sebastian und spürt einen so dicken Kloß im Hals, wie er nur aus Heimweh und Liebe gebacken werden kann.
»Was zur Hölle hindert dich noch daran, den Fluch zu beenden?«
zischt Snorre.
»Irgendwas stimmt nicht«, sagt Sebastian.
Die rotglühenden Augen des sogenannten Seelenwächters scheinen kurz aufzuflackern, als Sebastian seine Zweifel äußert.
»Komm schon«, drängt Snorre. »Ich hab's dir doch wirklich 100-mal erklärt, jetzt bring's endlich zu Ende.«
Der Plappergeist scheint mal wieder gewandert zu sein. Die Antwort kommt aus Sebastians linkem Wanderschuh. Jener Schuh, erinnert sich sein Träger, den er behauptete, fressen zu wollen, falls dieses absurde Passwort seine Richtigkeit haben sollte. Will Snorre ihn sanft an die Wette erinnern? Liebt der Plappergeist den fauligen Geruch verschwitzter Socken? Oder verliert er jetzt doch endlich komplett den Verstand, da er sich in solch einer Situation solche Fragen stellt? Sebastian atmet tief durch.
»Mir kommt da so einiges spanisch vor«, erklärt Sebastian.
Sein Schuh scheint aufmunternd zu nicken, also fährt er fort. Abgesehen von der fadenscheinigen Begründung, warum ein jahrhundertealtes Passwort angeblich Kartoffelsalat lauten soll, dürftet ihr eigentlich gar kein Passwort suchen. Losungswort, hätte man früher wahrscheinlich gesagt, aber sicher nicht Passwort. Noch verdächtiger. Der Seelenwächter hier hat sich zuerst als Kustarion vorgestellt. Ich war zwar noch ziemlich belämmert drüben im ersten Raum, aber daran erinnere ich mich gut. Vorhin behauptete er aber, er heiße Aurig. Da ist eindeutig was faul. Begleitet von einem markerschütternden Gong schießt ein Blitz aus dem Spiegel, der die Höhle in ein gleißendes Licht taucht. Der Seelenwächter wächst auf übermenschliche Größe heran und blickt von weit, weit oben auf Sebastian hinunter. Mit irgendwie mildem Gesichtsausdruck, sofern zwei rotglühende Höhlen in einem zerfurchten, schattigen Gesicht überhaupt zu einem milden Blick fähig sind.
»Gratulation, Sebastian Aurelius Brettschneider«, donnert das Wesen. »Du hast soeben bewiesen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.«
»Das ist doch geklaut«, flüstert Sebastian.
»Nein, nein«, antwortet Snorre. »Woher glaubst du wohl, hatte dieser Franzose die Worte? Leider ist er letztlich gescheitert. Mach du jetzt nicht denselben Fehler. Entscheide dich weise.«
Betthupferl.
Düdüm. Sag einmal. Da hast du dir aber viele Brotkrümen hast du aufgesammelt.
Jetzt habe ich Intertextualität zelebriert. Schlagen Sie es nach.
Du hast die Stränge zusammengeführt.
Ja, es war ein strenger Zug.
Es war ein strenger Zug.
Aber jetzt sind wir in der Spur.
Wir sind
wohin, weiß ich nicht.
Auf dem Gleis. Aufgegleist. Checkst du? Was? Willst du mir sagen, ich soll das Maul halten, oder was? Sehr gut.
Was war es? Sübau.
Sübau. Mhm. Sehr gut gemerkt. Hervorragend.
Ja, Bau.
Bau. Ja.
Sübau.
Sübau. In diesem Sinne.
Schöne Überleitung. Ja.
Also heute landstimmige App hier.
Heute ist brutal. Ja, wir sind am Ende angekommen und da bleibt mir wie immer zu sagen, abonniert diesen Podcast, hinterlasst auch gerne eine Bewertung und meldet euch mit Themenwünschen und Feedback gerne per E-Mail an podcast@himmelblau.com. Wir sagen auf Wiederhören.
Servus.
Ade.
Himmelblabla ist eine Produktion der Himmelblau Media GmbH. Moderation Katrin Faber und Christian Topel. Aufnahme und Schnitt Simon Gmach.
Musikalische Untermalung Dominikus Fuchs. Kontakt podcast@himmelblau.com. So, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten Mal. Thank you.